Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfkino, dem Film-, Serien- und Laber-Podcast mit Yannick und mir, dem Enos. Normalerweise hört ihr uns hier über Filme und Serien jeder möglichen Art diskutieren und quatschen. Das ist heute nicht der Fall. Denn heute präsentieren wir euch eine ganz besondere Folge, die wir so auch vorher noch nie aufgenommen haben. Wir haben uns nämlich mit den Kollegen von 4001 Reviews zusammengesetzt und ein bisschen über Dark geredet. Da kam ja die finale Staffel vor ein paar Wochen raus und Dark, wer die Serie kennt, weiß, liefert genug Diskussionsstoff für lange, lange Podcasts. Und da haben wir gemeinsam einen langen Podcast aufgenommen, den ihr euch jetzt hier gleich anhören könnt. Ganz kurz noch den üblichen Orga-Kram, den ihr auch so von uns kennt. Kopfkino findet ihr auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, auf den diversen 4001 Reviews-Kanälen, sprich Soundcloud, YouTube und der Homepage. Erreichen könnt ihr uns auf Facebook, Instagram, Twitter und auf Letterboxd. Wenn ihr was Längeres schreiben wollt, gerne an unsere E-Mail kopfkinopodcast@gmail.com. 4001 kennt ihr vielleicht auch jetzt inzwischen, wenn ihr da mal unseren Podcast gehört habt, ist eine Filmkritikseite. Da findet ihr viele tolle Filmkritiken, Toplisten und Podcasts. Die machen auch eigene Podcasts noch. Hier findet ihr auf der Website und auf den 4001 Kanälen, wo ihr auch die Kopfkino-Podcasts findet. Social Media mäßig sind sie auch auf Facebook und auf Instagram zu finden. Schaut da gerne mal vorbei und lasst ein Abo da, wie man so schön sagt. Jetzt möchte ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Noch kurz vorweg, das ist ein langes Gespräch über Dark, in dem wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Sprich, da wird gespoilert bis zum geht nicht mehr. Also wenn ihr euch Dark geben wollt ohne jegliche Spoiler, hört euch diesen Podcast nicht an und kommt gerne zurück, wenn ihr die Serie komplett durchgeschaut habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser besonderen Ausgabe Kopfkino, / dieser besonderen Ausgabe Kopfkino 4001 Reviews Podcast.
Sandro, es geht los. Zeitung weg.
Oh, hallo? Ja. Ich habe gerade Winterner Tagblatt noch durchgelesen. Krasse Nachrichten am Start. Ja, und herzlich willkommen auch zu unserem Dark-Podcast heute zu viert. Zum ersten Mal Premiere auf 4001 Reviews, zu vierten Podcast. Haben wir noch nie gemacht. Und heute besprechen wir, wo steht's, irgendwo steht's, auf jeden Fall Dark, ja, ein weltweites Serienphänomen. Und in 15 Ländern in der ersten Woche auf Platz 1. Ich glaube, davon kann man auf jeden Fall von einem weltweiten Serienphänomen sprechen. Wir Hobbyphysiker und Quantensprüngermacher werden auf jeden Fall heute einiges raushauen. Hoffentlich einige offene Fragen klären, Verwirrungen lösen und vieles mehr. Und wir wünschen euch jetzt einfach mal viel Spaß mit unserem Podcast. Wir wissen nicht, wie lang es geht. Wir wissen nicht, ob wir in der Schleife gefangen bleiben und diesen Podcast die ganze Zeit nochmal öffnen. Aber wir werden sehen und wünschen euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Ja, dann legen wir einfach mal los. Wir haben heute natürlich eine Agenda vor uns, die wir schön abarbeiten, weil Dark ist so eine komplexe Serie, da brauchen wir ein bisschen Struktur. Erst recht für die ganzen Zuhörer auch. Wir nehmen das ja mit Video auf. Auf YouTube steht es dann schön zum Abruf bereit, aber auch als natürlich Audiospur auf unseren Kanälen, auf Soundcloud, iTunes, Spotify und so weiter. Und deswegen eine kleine Agenda vorab. Wir werden auf jeden Fall zuerst mal ein schönes Fazit, so das allgemeine Fazit von uns Vieren durchsprechen. Mal gucken, wie ihr die Serie fandet. Und dann geht's schon los. Ja? Dann kritisieren wir die Serie Dark, wenn es überhaupt schon was negativ zu kritisieren gibt. Auf jeden Fall gehen wir da schön durch. Ja? Einmal Charakter, Handlung, Umsetzung der Handlung, Setting und so weiter. Und dann haben wir uns ein paar Themenblöcke auch nochmal vorbereitet. Ja? Zeitreisen ist ein ganz großes Thema bei Dark. Der eigene Wille, aber auch so Sachen wie Relativitätstheorie. Ich glaube, das Wort wird heute noch schwierig auszusprechen sein, wenn man das oft sagt. Ja, große Kontrast in der Serie wird ein kleiner Punkt sein und aber auch Fragezeichen, religiöse Serie. Wir werden das alles schön durchsprechen und würden, glaube ich, jetzt einfach mal anfangen mit dem ersten Fazit. Ich glaube, wir können beginnen mit dir, Enos.
Ja, hi auch von mir nochmal. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, um zuzuhören oder zuzugucken. Kurzes erstes Fazit zu Dark. Also ich glaube, es gibt wenig Netflix-Serien oder generell wenig Serien, die mich so mitgenommen haben auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es ist wahrscheinlich für viele die Frage, was ist so das Prestige-Netflix-Serienprojekt? Ist es House of Cards? Ist es Stranger Things? Ist es Dark? Und für mich ist es auf jeden Fall Dark. Einfach, da stimmt für mich so viel und so wenig ist da falsch gelaufen oder nicht so gut gelaufen, meiner Meinung nach, dass das einfach für mich diese Serie für mich einen extrem hohen Stellenwert hat. Also gehe ich jetzt hier mit einer sehr positiven Startposition in dieses Gespräch oder diese Diskussion mit euch. Genau.
Kurzes Fazit zu Dark ist schwierig. Dark, also da kann ich auch einfach nur zustimmen, es ist so viel gut gelaufen, es sind so gute Leute gecastet worden und es ist dafür, dass es so ein wahnsinnig komplexes Thema ist, merkwürdig stimmig und die Umsetzung und so weiter. Ich bin sehr begeistert, aber klar, wie bei jeder Serie gibt es da auch so ein paar kleine Dornen im Auge. Aber ja, also es hat mich jetzt die letzten Jahre irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es läuft, mitgenommen, habe mich auf jede Staffel gefreut und bin sehr traurig, dass es vorbei ist. Ja.
Ja, ich habe da schon so ein bisschen Kritik gehört bei dir, Sophie. Ich bin jetzt gespannt, ob es da jetzt bei unserem ersten Fazit so einen Abwärtstrend gibt. Ich bin gespannt, Sandro, was dein Fazit ist. Ja, das war ja mein Fazit zu Staffel 3, also kurzer Background. Ich bin an sich auch ein Fan der Serie. Ich habe die ersten zwei Staffeln sehr gefeiert und hatte auch sehr wenig daran auszusetzen. Natürlich gab es ein paar Mankos, die auch ja viel bekannt sind aus Dark, dazu später mehr. Ich muss aber allerdings sagen, ich muss einfach sagen, dass Dark Staffel 3 mich ein bisschen verloren hat, tatsächlich. Also ich war etwas enttäuscht. Es hat ein paar Gründe, auf die ich später eingehen werde. Und vielleicht könnt ihr mich umstimmen. Das weiß ich noch nicht. Wenn ihr mir ein paar Sachen erklären könnt oder mir ein paar Sachen ausreden könnt, dann bin ich umso glücklicher danach, weil dann gehe ich mit einem positiveren Endfazit raus. Mein aktuelles Fazit ist aber sehr gut, sehr krasse Stärken, krasse Momente. Aber allgemein gibt es wirklich ein paar Sachen, die für mich mehr sind als Mankos, die für mich schon ein bisschen den Spaß an der Serie nehmen. Ja, deswegen immer noch eher auf der positiven Seite, aber der Hype bei mir ist gerade sehr gebremst.
Leider. Krass. Diesmal Sandro ist es für die ganzen Insider unserer anderen Podcasts, speziell Better Call Saul, also ein wenig andersrum, weil eigentlich war immer ich derjenige, der so die kritischere Stimme war. Stimmt, ich finde Dark auf jeden Fall, ich glaube, da muss ich den Enos und der Sophie übrigens gar nicht den Namen genannt. Sophie, Enos und Kayvan und ich, Sandro.
Muss man kennen.
Muss ich erstmal den beiden unteren zustimmen. Also ich finde Dark phänomenal. Ich habe es, glaube ich, hier irgendwo in meinen Notizen fantastisch sogar. Ich finde es eigentlich mit Abstand die beste Serie aus Deutschland. Wenn man von den ernsteren Serien abgeht, ja. Weil ich muss sagen, die beste Comedy-Serie ist immer noch Stromberg, aber wenn man die ernsten Serien nimmt, finde ich, geht eigentlich, und ich bin gespannt, wann etwas wieder an Dark vorbeigeht, als noch besser. Deswegen, ich bin sehr begeistert von allen drei Staffeln. Ich habe aber trotzdem natürlich auch meine Kritikpunkte. Sind sehr wenig, aber ich habe sie. Und ich fand eigentlich die dritte Staffel sehr gut wieder. Aber ich glaube, dann haben wir so das erste ein erstes grobes Bild von uns Vieren, wie wir die Serie finden. Wir haben jemanden dabei, der die Serie anscheinend auch gut findet, aber ein bisschen mehr zu kritisieren hat. An alle Zuhörer und Zuschauer, wir haben vorher nicht über die Serie gesprochen. Alle vier haben gar nichts miteinander gesprochen, deswegen wissen wir auch nicht, was zu kritisieren gibt von den anderen, wenn ich von mir ausgehe. Deswegen bin ich gespannt.
Ja, das war tatsächlich nicht gestellt, im Gegensatz zum Intro.
Hallo?
Ja, würde ich sagen, fangen wir an, oder?
Gehen wir ins Detail mit dem ersten Punkt. Dark-Kritik, der Serienkritik und Charaktere. Wer möchte anfangen? Wer fand welchen Charakter besonders gut? Was fand er gut? Was hat ihn ausgezeichnet? Oder auch nicht?
Ich muss allgemein sagen, ich finde die Schauspieler alle sehr gut in Dark. Ja. Also die Schauspieler, die reißen wirklich einiges raus. Also das war jetzt vorhin, was ich gemeint habe, dass Dark ein paar Probleme hat, die an sich auch von der Meinung her weiter verbreitet sind. Zumindest wo ich viele Leute kenne, die es so ähnlich sehen wie ich. Nämlich, dass die Dialoge in Dark sehr hölzern und eindimensional sind oft. Und manchmal rumpeln die einfach. Es ist wirklich so ein bisschen corny, keine Ahnung. Und dennoch holen die Schauspieler einfach alles raus. Also das sind so gute Darsteller und von dem Casting müssen wir überhaupt nicht reden, wie das einfach zusammenpasst in den drei Ebenen. Also da holt die Serie vor allem in Staffel 3 wirklich alles raus. Also vor allem bei den jungen Darstellern, die Schauspieler von Jonas und Martha haben es wirklich hit it out of the park, würde der Amerikaner sagen.
Ja.
Deswegen ja jetzt über eine deutsche Serie. Aber ich muss sagen, zu den Charakteren muss ich sagen, dass Staffel 3 mir da ein bisschen die Erdung gefehlt hat bei vielen. Also es waren immer noch Charaktere, die Motivationen hatten und die eine Backstory hatten und so weiter, aber ich habe es nicht mehr so gefühlt. Diese ganze Story um die Charaktere wurden für mich sehr abstrakt in Staffel 3. Die Ziele waren nicht mehr so nachvollziehbar von denen. Das stimmt, Staffel 1 ging es darum, ganz klare Sachen, zum Beispiel der ich habe ein Problem mit Namen, sorry. Der Nielsen, der
Ulrich?
Ulrich Nielsen, genau. Der hat doch in Staffel 1 die ganz klare Motivation, dass er zurückgeht in die Vergangenheit, um seinen Sohn Mikkel zu finden. Das ist absolut nachvollziehbar emotional und man fiebert da richtig mit. Und genauso haben andere Schauspieler oder Charaktere in Dark Staffel 1 und 2 sehr menschliche Plots gehabt, wie zum Beispiel dieser Eifersuchtsplot, dieses Dreiergespann zwischen, ich habe echt ein Problem mit Namen. Geh mal zur Frau von Ulrich, Katharina und
Hanna, oder?
Hanna, genau.
Ja.
Das war ja auch vor allem in Staffel 1 ein großes Ding und ich habe das einfach in Staffel 3 nicht mehr so gespürt. Da waren die ganzen Stakes so hoch, dass ich da nicht mehr so richtig mitgefiebert habe, wie von wegen, ja, wir müssen einfach alle retten. Adam muss alle retten, der muss die gesamte Welt retten. Eva muss auch alle retten. Und es hat sich konstruierter angefühlt und nicht mehr wie eine menschliche Story. Und deswegen habe ich mit den Charakteren einfach nicht mehr so mitgefiebert wie in den anderen Staffeln.
Okay,
also das. Ja, da muss ich aber sagen, dass in Staffel 3 halt viele Charaktere so ihren Höhepunkt endlich bekommen haben. Stimmt. Das, was, wo sie die kompletten Staffeln lang irgendwie danach gesucht haben, kam halt am Ende, wodurch dann natürlich auch so dieser Endpunkt des Charakters angekommen ist. Mein Lieblingscharakter ist zum Beispiel Katharina, weil die ist zwar irgendwie so angry, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist die Einzige, die wirklich die Frustration mal, bei der man das mal so richtig spürt, wie scheiße das eigentlich alles ist. Die ja ihre ganze Familie da dran eigentlich verliert und ich finde, die hat so von ihren fast noch, ich will jetzt nicht sagen oberflächliche Probleme, aber die hatte schon am Anfang der Serie ihre Probleme mit ihrem Mann, der trügt und am Ende hat sie einfach keine Familie mehr und das Letzte, was sie retten möchte, ist ihr Mann. So,
ja.
Das finde ich schon krass. Also, und da hatte die dritte Staffel echt ihre Stärken, muss ich sagen, weil das wahnsinnig befriedigend war und schön zu sehen war und ja, einfach, das hat es irgendwie abgerundet.
Wenn ich da kurz noch reinhaken darf, also da gebe ich dir recht, die Payoffs in Staffel 3, die waren sehr gut. Also die Handlungsstränge, die in den letzten Staffeln etabliert wurden, wie die ganze, der Zyklus von Katharina, Die Geschichte von Jonas und Martha, die enden ja alle in Staffel 3. Das waren aber alles Stories, die schon in Staffel 1 und 2 etabliert wurden. Und in Staffel 3 kamen noch neue Sachen hinzu. Also neue Stories. Und diese neuen Stories oder diese neuen Stakes, die in Staffel 3 dazu kamen, die fand ich nicht mehr so emotional nachvollziehbar.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel die Motivation von Eva und Adam.
Ja.
Also, dass die wirklich für Jahrzehnte versuchen, hier die Zeit zu manipulieren, nur damit Adam ins Nichts gehen kann und nur damit Eva ihren Sohn retten kann. Ich meine, man sollte schon nachvollziehen können, weil eine Mutter würde alles für ihr Kind tun, aber es hat sich trotzdem so konstruiert angefühlt. Ich meine, was hat Eva die ganze Zeit gemacht in diesen 40 Jahren? Ich kann es schwer beschreiben, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es fühlt diese Charakter-Stakes, also jeder Charakter hat ja ein Ziel, das er erreichen will, die fühlen sich für mich in Staffel 3 konstruiert an und nicht mehr organisch. Dass Adam einfach hier alles dafür tut, seine Jahrzehnte opfert, um diesen Knoten aufzulösen und überhaupt nicht mal sich selbst hinterfragt, was für andere Möglichkeiten es gibt oder was weiß ich.
Aber
ich habe es nicht gespürt.
Um da so direkt reinzuhaken, dieses mit dem, dass er da gar nicht so die andere Wege irgendwie auslotet. Ich finde, das passt eigentlich sehr gut zu dem Charakter und wie er angelegt ist, weil Adam verliert sich ja komplett darin, in dieser Idee, dass er der Einzige ist, der irgendwie das Ende herbeiführen kann, um alle zu erlösen, genauso wie Eva sich in dieser Idee, in ihrem Ziel so ein bisschen verliert. Und zu dem Punkt, den du hast, dass es sich nicht mehr so persönlich anfühlt und alles ein bisschen konstruierter, ohne dich da überzeugen zu wollen, das ist ja nicht Ich finde, also ich stimme dir dazu, es fühlt sich nicht mehr so persönlich an, aber das liegt meiner Meinung nach so ein bisschen darin, dass die Probleme und Sorgen und Handlungen alle in der dritten Staffel, wie Sophie das auch schon gesagt hat, irgendwie ihren Endpunkt finden und in diesen größeren Fragen irgendwie aufgehen. Und das hat es für mich dann so ein bisschen so okay gemacht, sozusagen. Und ich finde, was die dritte Staffel vor allem gut macht, für die erste und zweite Staffel war es mir überhaupt nicht klar, wie Jonas zu Adam werden kann. Und das, was ich in der dritten Staffel gesehen habe, hat mir das ganz klar gemacht, okay, ich verstehe komplett, wie Jonas irgendwann zu Adam wird. Und von daher finde ich es irgendwie, also es ist nicht mehr ganz so persönlich, es ist auf eine andere Art persönlich und erklärender, als die ersten beiden Staffeln es waren, meiner Meinung nach.
Jetzt weiß ich wieder, ich kann es jetzt, glaube ich, besser formulieren, was da mein Problem war. In den ersten zwei Staffeln haben die Charaktere alle intrinsisch gehandelt. Also alle wollten ein persönliches Ziel erreichen mit den Zeitreisen, einfach nur, um sich selbst zu helfen, mehr oder weniger. Also zum Beispiel Claudia wollte ihren Vater retten vor dem Tod, Ulrich wollte Micke retten, wie schon gesagt. Das waren alles richtige Drives in den Charakteren, die absolut nachvollziehbar waren. In Staffel 3 war es jetzt oft so, dass viele Charaktere die Dinge nur deshalb tun, um den Zyklus aufrechtzuerhalten. So, dass sie dann sagen, ja, ich muss das machen, weil es passieren muss. Und du musst das machen, damit das passiert. Und es gibt ganz viele Charaktere, also vor allem Claudia, Adam und Eva, die anderen Charakteren einfach nur vorschreiben, was sie machen müssen, wie so Schachfiguren. Und die machen das dann einfach so. Und das war, glaube ich, das Ding, was mich dann bei Staffel 3 nicht mehr so mitfiebern lassen hat. Zum Beispiel in Staffel 3, als Claudia versucht, ihren Vater Egon vor dem Tod zu retten, weil sie das Todesdatum kennt und tut alles dafür, das zu verhindern. Und dann ist sie diejenige, die es auslöst, dass er stirbt. Das war etwas, was mich richtig getroffen hat. Einfach dieses Unausweichliche. Sie hat alles dafür getan, ihren Vater zu retten. Absolut nachvollziehbar und auch gehandelt wie ein richtiger Mensch. Aber in Staffel 3 ist es oft so, dass die Charaktere alles dafür tun, eben diesen Kreislauf zu erhalten.
Ich glaube, ja, mach du.
Aber ist das nicht gerade irgendwie in der dritten Staffel das Interessante, dass es von diesem Emotionalen in das Mechanische geht? Also es ist,
fand ich nicht.
Weil man also, macht die Serie am Ende halt in irgendeiner Art und Weise, oder diese Welten macht man überflüssig, dadurch, dass man nicht mehr mitfiebert, weil man möchte natürlich, dass der Zuschauer, man möchte ja nicht, dass der irgendwie so krass an dieser Welt hängt, dass er am Ende traurig ist. So. Das heißt, die Welt ist eigentlich nur noch komplett durchstrukturiert und scheiße. Flucht.
Aber also ich finde ja auch, dass halt das die Charaktere sich ja auch, in der ersten Staffel hat man ja die Charaktere dahin zugeführt, oh, es gibt Zeitreisen, alles ist neu, man kann sogar zurück und ja, irgendwelche Sachen vielleicht, wissen die ja nicht, vielleicht rückgängig machen oder so, oder Tote retten und so, was da nicht möglich ist, aber das war das Neue und in der dritten Staffel, also über die zweite zur dritten, wissen die ja alles drüber und die arbeiten nur noch alles ab und versuchen dann oder sind vielleicht schon einfach so, das ist schon normal geworden. Es gibt ja eine
Sie sind zu schöne, Göttern geworden. Hm? Sie sind zu Göttern geworden, mehr oder weniger. Nicht mehr zu vierdimensionalen Wesen, die über die Zeit hinweg Ziele verfolgen.
Ja, und
es ist absolut nachvollziehbar. Also ich kann das schon verstehen, was sich die Drehbuchautoren dabei gedacht haben. Es ist auch aus dem Story-Kontext nachvollziehbar, aber es hat einfach dazu geführt, dass bei mir diese Begeisterung für dieses Zeitreise-Paradoxon einfach nicht mehr so gefunkt hat in Staffel 3.
Also du meinst auch so, die WTF-Momente waren weniger in Staffel 3?
Weil, wie gesagt, wenn die sagen, wir müssen das machen, ich muss dich jetzt erschießen, damit wir den Kreislauf erhalten, ist einfach nicht so ein WTF-Moment. Da als Claudia Tiedemann in der Küche ihren Vater umrempelt, weil sie ihn irgendwie wegbringen will und dann ihn dabei tötet, das war ein WTF-Moment, wo sie dann selber, wo sie selbst ihren Vater umgebracht hat. Oder in Staffel 3 gab es auch WTF-Momente. Also einen der größten war
Beispiel. Kommen wir auch nachher bei den Zeitreisen nochmal zurück, aber
Also nicht alles. Also es geht jetzt nicht nur komplett Staffel 3. Es gab Momente, die mich wirklich schon geflasht haben, aber es waren einfach nicht mehr so viele durchweg wie in Staffel 1 und 2. Und deswegen ist Staffel 3 für mich Stand jetzt die schwächste.
Ich finde, aber wenn du diese WTF-Momente einbringst, du hast recht, es gibt vielleicht nicht so Momente, die so, ja, irgendwie so plötzlich kamen, wo man sich dann gesagt hat, so huch, was ist das denn jetzt? Die WTF-Momente waren für mich vielmehr eher so Mini-WTF-Geschichten, dass man zum Beispiel irgendwie sieht, okay, die jetzt geht's los. Die Martha Nummer 3 aus der zweiten Welt, als sie Jonas erschießt. Dieser Moment. Da ist man natürlich sehr so, wie passiert das alles? Check ich irgendwie nicht. Und dass du dann im Laufe der Geschichte dahin geführt wirst, dass du verstehst, okay, wie wurde die überhaupt erstmal da platziert? Und dieses ganze Verstehen dahinter. Und diese kleinen Momente, wo die Geschichte dann irgendwann hin und wieder so ein paar Happen hinwirft, damit du dir selbst zusammenpuzzeln kannst, okay, so sind die Charaktere da hingekommen und haben dies und das gemacht. Das war für mich auch so ein bisschen, ging für mich in die WTF-Richtung, natürlich nicht so auf den Moment bezogen, sondern eher auf eine längere Dauer.
Ja, also ich fand, ich glaube, dann kommen wir auch fast schon in den Bereich Handlung, was du gerade nämlich schon ansprichst, diese ganz kleinen Dinge. Ich finde es unfassbar, wie man alles zusammenbringen kann. Also auch so kleine Ketten oder irgendwie so kleine Mini-Details. Und dahinter ist halt eine Geschichte, die wir über zwei Staffeln halt so mitgenommen haben. Aber dann hat sich irgendwann klärt. Das ist, also ich finde es einzigartig. Ich habe es minimal, kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen, was so in Better Call Saul stattfindet, so mit den Hinweisen so. Aber ich fand das halt erst recht aus der Komplexität der mehreren Welten und so, dass das in der Welt vielleicht das in der anderen Welt beeinflussen kann. Ich finde es einfach, fand es unglaublich gut. Trotzdem musste ich eine Sache, habe ich irgendwie nicht gecheckt, könnte mir vielleicht eine Antwort geben. Die Martha in der zweiten Welt hat ja, als sie ganz am Anfang frisch in dieses Zeitreise-Ding da reingekommen ist und kurz bevor sie Jonas dann erschießt, sie erschießt ja gar nicht, sondern steht einfach nur dran. Oder war das in der Zeit? Wie auch immer. Sie hatte auf jeden Fall auf einmal kurze Haare. Sie hat sich die Haare geschnitten. Und ich habe mich gefragt, wieso macht sie das, wenn sie schon ihr älteres Ich gesehen hat mit kurzen Haaren? Gibt es da irgendeinen Grund?
Das weiß ich. Die hatte in ihren Haaren das Blut von Jonas.
Ja.
Und das wollte sie abschneiden. Und deswegen sind die Haare kurz.
Aber vielleicht, da habe ich vielleicht meinen kleinen Kritikpunkt. Man hätte doch als Martha vielleicht ab da denken können, okay, anscheinend dreht sich das jetzt alles wieder von vorne, das ist schon richtig, was die alle sagen, und erschieße ich jetzt auch Jonas? Ich schneide mir die Haare, ich sehe jetzt auf einmal aus wie sie, ja, ich habe auch hier so einen Cut und so. Und dann so langsam zu kommen, okay, vielleicht bin ich wirklich bald auch auf der genauen gleichen Position, dass ich Jonas erschieße. Und vielleicht ab da könnte man auch den Gedanken einfließen lassen und vielleicht auch besser zeigen, vielleicht, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat.
Das ist genau das war das, was ich am Anfang kritisiert habe, dass sie diese Zeitschleifen, diese Paradoxen, die wirken einfach sehr viel wackeliger in Staffel 3, weil keine echten Motivationen oft dahinter stecken, diesen Zeitzyklus beizubehalten. Zum Beispiel, Martha hat keine Motivation, Jonas umzubringen, außer den Zyklus aufrechtzuerhalten. Jemand sagt ihr, also in diesem Fall ihr älteres Ich, du musst Jonas töten, damit alles so passiert, wie es immer passiert ist. Und dann macht sie es halt. Oder so war es doch.
Ja, das war halt im Endeffekt, weil sie, also der Unbekannte ist ja ihr Kind. Und sie möchte unbedingt dieses Kind haben. Da muss ich aber auch sagen, dadurch, dass diese drei Unbekannten sind nicht, also sind, ich baue keine Liebe und Zuneigung zu diesen
Kindern. Ja, die waren halt auf einmal da.
Das ist halt auch das Problem, also Sophie, kann ich da auch, das ist auch wieder so eine Sache. Man kann das irgendwie nachvollziehen, dass eine Mutter alles dafür tut, um ihr Kind lebendig zu halten. Aber du siehst einfach kein einziges Mal in dieser Staffel, wie Eva sich irgendwie für diese Kinder interessiert, außer in der allerletzten Szene, wo das Kind kommt und sie umarmt. Ich hab's einfach nicht gefühlt. Nee. Und deswegen hat es sich für mich so konstruiert angefühlt.
Okay, ich glaube, wir haben genug negativ kritisiert vielleicht. Gibt es denn irgendwelche Punkte jetzt auch von Enos oder von Sophie, welche Charaktere euch am meisten gefallen haben? Wo habt ihr am meisten Sympathien? Wo fandet ihr auch das Schauspiel am besten? Und in welcher Welt und vielleicht auch in welcher Staffel?
Und in welcher, ja gut, in welcher Zeit vor allem.
Ja, das ist, glaube ich, das ist eine mega schwierige Frage, weil wie schon eingangs gesagt wurde, das ist alles auf so einem extrem hohen Niveau. Mhm. Unabhängig davon, ob man jetzt findet, dass in der einen oder anderen Handlung irgendwie Logiklöcher sind oder dass irgendwas nicht funktioniert hat. Also ich muss sagen, so von der ersten Staffel an war irgendwie wie Charlotte Doppler mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich weiß nicht, warum, ich fand es so unglaublich cool, wie die irgendwie diese taffe Ermittlerin ist, wo du irgendwie so gar nicht so weißt, ja, okay, was macht die jetzt eigentlich da, was hat die irgendwie so, außer irgendwie so zu ermitteln halt, und dass sie dann immer mehr, ja, so ins Zentrum rückt, im Sinne von, die hängt da so krass mit drin, also ihre Existenz ist ja nur durch diesen Zeitzyklus irgendwie begründet. Und in dem Zug muss ich auch sagen, dass ich Noah unglaublich interessant finde, ja, cool, als Charakter, weil am Anfang denkst du einfach nur so, boah, das ist so ein übelstes Arschloch, das ist unglaublich, der ist so abgeklärt und kühl und benutzt die alle, bis du dann halt irgendwann merkst, so, ja, okay, fuck, der macht das halt auch nur, weil der aus Liebe zu seiner Frau und seinem Kind handelt und der die unbedingt irgendwie wiederfinden will oder beschützen möchte. Und das gibt dem ganzen Charakter nochmal so einen krassen Twist und das hat mir so gut gefallen, dass ich, also wenn ich jetzt ein paar rauspicken müsste, müsste ich, glaube ich, tatsächlich sagen, dass Noah und Charlotte über die Staffeln hinweg meine liebsten Charaktere sind. Auch wenn ich sagen muss, dass ich sehr große Probleme mit der Charlotte aus der anderen Welt hatte, weil die so ganz anders ist.
Ja, genau das Gegenteil von Ulrich.
Ja, genau.
Von Peter, nicht von Ulrich, von Peter Doppler. Ja.
Aber die ganze Doppler-Familie, die finde ich super spannend, weil die irgendwie so sehr, sehr, sehr doll im Zentrum dieser Ereignisse steht, ohne jetzt irgendwie Jonas Karneval zu heißen.
Aber da finde ich, dass diese ganze Serie an sich das ziemlich gut hinkriegt, und ich weiß gar nicht, in welcher anderen Serie das so mal vorkam, dass die Frage, beziehungsweise die Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich die wichtigste Person hier in der ganzen Serie, die wechselt ständig. Ja. Und das war ganz am Anfang natürlich Jonas, ja, weil man dann halt auch meistens Screentime und so weiter, aber dann war es mal kurzzeitig Ulrich. Und dann, wie du auch schon sagtest, Charlotte, Elisabeth, Noor, also das alle, eigentlich alle, außer jetzt vielleicht die, wo ganz selten vorkam, aber das war schon krass zu sehen. Man konnte bis, finde ich, bis zum Schluss nicht wissen, wer die wichtigste Person ist. Weil für mich, um das vielleicht mal vorwegzunehmen und dann auch endgültig in den Bereich Handlung reinzukommen, für mich war letztendlich, muss man ja auch so sagen, HG Tannhaus der wichtigste überhaupt, weil ja. ohne den ging halt gar nichts. So.
Der hat auch nichts verstanden.
Wie bitte?
Den hätte man ja auch nichts verstanden.
Ja, genau. Also ohne das Ende, klar, aber ja, und dann kann man vielleicht Abstufungen machen, aber ohne, und das ist vielleicht auch so ein Ding halt, ohne diese Ursprungswelt war ja eigentlich alles andere, was wir zwei Staffeln, eigentlich drei Staffeln bis zur letzten 10 Sekunden gesehen haben, war so völlig, sag ich mal, für den Arsch eigentlich. Nicht so direkt, ich weiß, mit der Zeitreise und so, aber da kommen wir gleich noch dazu, aber trotzdem so, das meiste, auch zwischenmenschlich und alles, das, was alles so passiert ist, ist ja, außer zwischen Jonas und Martha, war so völlig egal, weil eigentlich musste man nur den Unfall vermeiden und alles andere ist vorbei oder ist nie passiert und so.
Ja, ist schon bittersüß auf jeden Fall. Also dramaturgisch war das ein sehr geiles Ende. Logisch gesehen, weiß ich nicht, ob ich das Fass jetzt schon aufmachen will, vielleicht eher.
Also, wenn wir jetzt gerade beim Ende sind, ey, jetzt, ich muss euch mal fragen, fandet ihr das tatsächliche Ende? Und da ich habe gestern die letzte Folge mit meiner Freundin gesehen und ich habe zu meiner Freundin gesagt, für mich gibt's jetzt zwei Enden. Einmal das gute Ende und einmal das schlechte Ende. Weil das schlechte Ende war das am Tisch. Für mich hätte es überhaupt nicht sein müssen. Überhaupt
nicht. Ist euch aufgefallen, auf welche Szene aus einem sehr bekannten Film das ein Hommage war, die Szene am Tisch?
Nee.
Aus der Pate 1.
Tatsächlich? Echt?
Der Pate 2.
What?
Es gibt ganz am Ende von der Pate 2 gibt es eine Szene nach einem sehr dramatischen Ende, die so eine Art Rückblende ist in dem Fall, wo die ganze Familie Corleone an einem Tisch sitzt und ganz normal miteinander spricht. Und die Kameraeinstellung ist genau dieselbe.
Cool.
Also das hat mich ultra an das Ende von der Pate 2 erinnert. Und es war mit Sicherheit irgendwo gewollt.
Aber finde ich ziemlich cool.
Aber fandet ihr das auch gut?
Also ich fand das extrem gut.
Kurz zur Erklärung, warum ich es nicht gut fand. Ich fand es deswegen nicht gut, weil dieses Ende davor mit diesem, wo sich dann alles auflöst. Übrigens fand ich es ein bisschen komisch, dass sich nur die Menschen aufgelöst haben und nicht die Gegenstände. ist ja jetzt egal. Ich fand das hoch emotional und fände es ein sehr gutes letztes Bild gewesen mit diesen Zweien, die sich dann auflösen. Ich brauchte das nicht jetzt zu wissen, weil es war, das ist ja klar, was da am Tisch passiert, ja. Also für mich hätte es nicht sein müssen, weil das völlig klar war. Natürlich sind die jetzt befreundet, drum und dran. Natürlich gibt's bestimmte Charakter nicht, weil die Zeitreisen nicht waren. Hätte für mich alles nicht sein müssen. Und dieses Ende am Schluss in der Dunkelheit und dann aufgelöst und dann ist so hier, das ist die Lösung. War perfekt. Und dann war auch, das war so leise und dann ging es auf einmal nochmal an diesen Tisch und alles hell und oh, und ich fand's nicht gut, ganz ehrlich.
Ich fand, also du aus geschichtlicher, also aus Story-Sicht ist dieses Ende, hast du recht, nicht notwendig, weil das eigentlich nicht wirklich was Neues erzählt. Ich finde aber aus emotionaler Sicht ist es eigentlich ganz angebracht. Und jetzt kommt wieder eins meiner Lieblingsfilmwörter, Katharsis. Das ist halt ein sehr krassen emotionalen Moment. Und es kann gefährlich sein, wenn du mit so einem krass emotionalen Moment einfach cutst und dann Endcredits und so. Das kann sich auch dann ein bisschen unbefriedigend anfühlen. Und deswegen haben sie halt noch so einen Ausklang am Ende gemacht, der so ein bisschen was Positives noch, so eine positive Note mit dazu beiträgt.
Finde ich halt.
Und so ein bisschen understated von der Dramaturgie, weil es eigentlich keine dramatische Szene ist. Also aus der Sicht fand ich es eigentlich ganz charmant.
Aber also ich muss sagen, umsetzungstechnisch fand ich es ein bisschen cringy alles. Also auch dieses Auflösen mit den kleinen Partikelchen, die nach oben geflogen sind. Das war so...
Thanos geschnipst.
Ja, da habe ich auch.
Das müsste auch gar nicht klein jetzt sein, aber es ist sonst... Ich meine, diese Serie heißt Dark. So, let's be honest. Sie ist sehr dunkel. Und das fand ich eigentlich auch geil, dass die dritte Staffel wirklich wieder viel düsterer war als die zweite. Und ja, viele Menschen sind gestorben und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mir das gefällt, wenn Menschen sterben, aber hat gepasst. Und dann ist dieses Ende so hyperromantisch. Ja. Es war für mich ein wahnsinniger Stilbruch irgendwie.
Und ich fand es okay. Ich fand es ziemlich gut eigentlich emotional.
Aber ganz kurz noch ein Satz. Mein Gott, wie lang die Kamera auf die Hannah gezeigt hat, bis sie endlich den Namen Jonas raushaut, der also jedem klar sein musste, dass
sogar
mit dem Blick
das ganz
auf die gelbe Jacke, ach komm,
Dieter.
Ich fand wirklich die
Frederik.
Ja, das wäre geil. Moritz.
Oder so wie in Inception. Jo.
Martha wäre doch krass gewesen, wenn sie einfach ein Mädel hatte. So, Martha. Oh, damn.
Also nicht die Martha, irgendein anderer.
Also ja. Ich kann alle eure Punkte nachvollziehen. Wie Kevin schon gesagt hat, also wenn man jetzt irgendwie am Ende gesagt hätte, irgendwie im Schnittraum, so fuck, wir sind zu lang mit der Episode, hätte man das wahrscheinlich am ehesten geschnitten. Im Buch wäre das irgendwie der Epilog gewesen, den du dann nicht mehr hättest lesen müssen, um die Geschichte abzuschließen. Ich fand tatsächlich, dass das dass dieses Aufgehen in diese glitzernden Partikel, ich fand das gar nicht zu romantisch, weil wenn man mal darüber nachdenkt, ist alles, was diese Leute machen, diese ganze unglaublich düstere und schreckliche Handlung, passiert ja eigentlich nur, weil Leute aus Liebe irgendwie handeln. Tannhaus handelt nur aus Liebe zu seinem Sohn und seiner Familie. Noah macht diese schrecklichen Sachen wegen seiner Familie. Adam macht das wegen Eva macht das wegen ihrem Kind. Und deswegen, von daher würde ich sagen, es ist nicht zu romantisch. Aus meiner Perspektive. Und ich fand diese Szene am Tisch unglaublich gut, um es einmal so nochmal so klar zu machen, so okay, wir haben eigentlich nur irgendwie so eine Handvoll Leute, die wirklich nichts mit dieser Scheiße zu tun haben. So irgendwie das sind die vier Mannequins, die eigentlich nur einfach die armen Wesen sind, die da irgendwie mit reingezogen wurden. Es hat mich extrem gefreut, dass, wie heißt er?
Bernadette.
Der Bruder... Bernadette, genau. Es hat mich unglaublich gefreut, dass die da mit am Tisch saß, weil ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo ist die in der Zukunft? Was ist mit ihr passiert? Wieso wohnen die in dem Wohnwagen von ihr? Und dann so zu sehen, dass sie in der Ursprungswelt auch ein glückliches Ende findet, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich fand die Szene einfach cool, um so zu zeigen, klar, die zwei Welten sind weg, die existieren nicht mehr, die haben nie existiert, aber die haben irgendwie noch so einen Effekt auf die Ursprungswelt. Und dann diesen Déjà-vu-Moment bei Hannah einzubauen, das war für mich halt einfach, wie Kevin das so gesagt hat, das wäre nicht nötig gewesen, aber es war so ein angenehmer, leichter Moment, um mich da irgendwie aus dieser Serie zu schicken und zu sagen, so ja, das, was du in die letzten drei Staffeln miterlebt hast, das ist nicht komplett umsonst gewesen. So, das ist das Ergebnis, wofür alle gearbeitet haben. Und das ist ein gutes Ergebnis, auch wenn viele der Leute, die du magst, jetzt nicht mehr existieren. Und das fand ich halt extrem schön und sehr befriedigend, um einen aus so einer düsteren Serie rauszulassen.
Finde ich auch. Also, um es nochmal abzurunden, aus dramaturgischer Sicht, emotionaler Sicht war das ein Hammerende, fand ich. Allerdings aus logischer Sicht ist es falsch. Also, Stand jetzt, hoffentlich korrigiert man mich, macht es keinen Sinn in der internen Dark-Logik und ich werde es nachher auch euch veranschaulichen, warum. Ich hoffe natürlich, dass ich Unrecht habe, weil ich will ja nicht, dass die Serie, also das, ja. Aber darüber reden wir dann, glaube ich, am Ende, weil wir reden ja dann nochmal konkret über Zeitreise und so weiter. Ja, aber wir haben immer nicht herausgefunden, was mit dem Auge von Waller passiert ist.
Ja. Ich war so glücklich, dass sie das nicht aufgelöst haben, dass man das nicht erfährt. Das finde ich irgendwie toll.
Das Auge, ich kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern.
Dieser eine Polizist, der hat ja immer dieses Auge
abgegeben. Ach so, ja.
Der wollte ja immer erzählen, was da passiert ist, aber dann kam irgendwas.
Aber hatte er in dieser, ja, dieser Ursprungswelt an dem Tisch noch den zweiten Arm? Das habe ich jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube, ja.
Ich glaube, das war echt strange. Das war nicht echt strange, dass dann einer keine Arm hat und einer kein Auge. Was?
Ja.
Vielleicht ein Unfall oder so.
Ich glaube, ja, diese ganze Dark-Serie ist, ist so eine Serie, wo wir noch nach Jahren irgendwelche Sachen finden und sehen. Und vielleicht gibt es da einen Mini-Hinweis darauf. Wie zum Beispiel habe ich auch nicht ich selber leider entdeckt, aber gesehen auf dem Screenshot dann, war bei Helge im Zimmer irgendwo, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, auch eine Eintrittskarte für Helge Schneider. Und das ist halt, das sind, glaube ich, diese kleinen Effekte, die wir noch nach Jahren sehen werden und finden werden und wahrscheinlich noch irgendwie zig YouTube-Videos geben wird, hier mit noch mal 5 neue Hinweise gefunden oder so. Jetzt jetzt wissen wir, warum der Arm nicht dran ist, sondern ab. Ja, Handlung, eine kleine Sache. Ich wollte nur eine kurze Abfrage, ob ihr das auch alle gedacht habt. Zunächst, dass Jonas und Martha den Unfall auf der Brücke beeinflussen.
Ja.
Wie, genau, wie findet ihr das jetzt, dass es nicht so war? Ich glaube, die haben damit ganz klar gespielt.
Ja.
Ja.
Aber wie findet ihr das, dass es nicht so war? Ich fand es dann letztendlich, fand ich es dann eigentlich gut, so wie es war. Wie gesagt, dann kommen wir ja zu dem ganzen Ende mit Auflösung und so.
Ja, ganz ehrlich, da reden, lass uns auch drüber reden dann gleich. Also ich finde, wieder aus logischer Sicht, wäre es logisch gewesen, wenn sie den Unfall verursachen. Aus dramaturgischer Sicht wäre es kacke gewesen. Oder es wäre halt einfach unbefriedigend. Also,
okay. Findest du, das wäre?
Da wäre die Serie schon arg nihilistisch gewesen, wenn das dann das Ende gewesen wäre, dass sie einfach alles verursachen und alles aus.
Aber eigentlich wäre es gar nicht logisch, also meiner Meinung nach nicht logisch gewesen, wenn sie den Unfall verursacht hätten. Also ich habe irgendwo damit gerechnet, aber das war ja das erste Mal, dass überhaupt irgendjemand davon erfährt, dass es diese Ursprungswelt gibt. Vorher war ja niemand anders von denen da. Claudia war ja auch nicht da. Die hat ja nur dieses kleine Teilchen, was im Puzzle gefehlt hat, erst entdeckt. Von daher war das für mich durchaus logisch, dass man dann sagt, okay, die reisen jetzt dahin und haben die Chance, das aufzuhalten, weil bisher war noch niemand aus Welt 2 und Welt 1 jemals in dieser Ursprungswelt.
Ja, schon. Aber es ist letztendlich ja trotzdem, also Welt 1 und Welt 2 kommen aus dieser Ursprungswelt, aber dennoch ist die Ursprungswelt die Vergangenheit von beiden Welten. Und wieso können sie jetzt plötzlich am Ende die Vergangenheit ändern? Das konntest du noch nie machen in Dark. Du kannst die Vergangenheit nur, also nach der Regel von Dark, nur in diesem Schlupfloch während der Apokalypse ändern. Nur in dieser einen Sekunde. Da kannst du eine Änderung vornehmen.
Ja.
Das machen sie ja auch.
Aber vielleicht. Vielleicht war dieses ganze, wie soll man das nennen, wie bei Stranger Things fast schon in der Dunkelheit, dieses Licht da, keine Ahnung, wie man es nennen will, die ganze Zeit eine Sekunde. Aber du hast recht, natürlich auf der Brücke ist, oder vor der Brücke ist natürlich ein bisschen länger als eine Sekunde, aber vielleicht, weiß ich nicht, ist es
gut, selbst wenn sie da in 1970 eine Änderung vornehmen können. Und dann würden sie sich dennoch in einer neuen Welt befinden. Genauso wie Martha 2.1 und 2.2 ja auch neue Welten abgesplittet haben. Und da hat sich auch nichts geändert, als zum Beispiel Martha in einer Welt gestorben ist. Oder Jonas ist gestorben in Marthas Welt. Dann ist ja der andere Jonas auch nicht verschwunden, sozusagen. Ich muss es, glaube ich, mal aufzeichnen und euch in die Kamera zeigen. Also für die Leute, die, ich werde es trotzdem akustisch erklären für die Leute, die uns hören. Also, wir fangen erstmal an. Am Anfang haben wir die Ursprungswelt.
So. Jetzt bin ich gespannt.
Passiert der Unfall. Dann kommt die Zeitmaschine von Tannehaus und mit dieser Zeitmaschine, die er baut wegen des Unfalls, spaltet er die Realität in zwei unterschiedliche. Mhm. Also wir haben dann, zack, wegen der Zeitmaschine Realität A, Realität B. So, also so viel. Hoppala, jetzt fällt mein Mikro runter. So, für die, wo zuschauen, könnt ihr das sehen?
Nee, wegen deinem Greenscreen können wir gar nichts.
Oh, fuck!
Da musst du dein Greenscreen rausmachen.
Ja, schalte es doch ab. Uno momento.
Aber nochmal,
also wenn wir nochmal von vorne anfangen. Der Professor, der baut ja die Zeitmaschine nur, weil seine Familie verunglückt ist.
Und ja.
Davor ist ja alles eine Welt, mehr oder weniger.
Ja.
Warte, jetzt habe ich es ausgemacht. Zack. Könnt ihr sehen, so viel habe ich bis jetzt gezeichnet.
Oh Gott. Nee, du musst es, glaube ich, mit dem Edding machen.
Sonst erkennt man da nicht so viel.
Das erkennt man nicht. Erklär es einfach.
Stellt ihr das vor wie einen Baum.
Yeah. Oder?
Also wir haben den Stamm und dann kommt die Zeitmaschine und es spalten sich zwei große Stämme ab und dann haben wir Realität A und Realität B. Also einmal ist es Marthas Welt und einmal ist es die Welt von Jonas.
Ja. Yeah.
Und dennoch haben beide Realitäten A und B dieselbe Ursprungswelt. Also sie haben dieselbe Vergangenheit. Wenn jetzt und dann passiert in beiden Welten, A und B, irgendwann die Apokalypse und es entsteht dieses Schlupfloch von einer Sekunde. Das kann man sich einfach vorstellen wie eine Lücke im Ast oder so. Keine Ahnung, also, ja. Wo du Sachen ändern kannst. Von diesem Schlupfloch gehen weitere Äste aus. Mehr oder weniger. Verschiedene Spaltrealitäten, weil dort kann man die Realität verändern. Und zum Beispiel passiert es dann ja, dass Claudia das auch verwenden und so weiter. Und da hast du dann mehr oder weniger dann ein Baum mit ganz vielen Ästen, also mit Baum mit zwei Stämmen, ein Stamm mit zwei dicken Ästen, die sich dann noch weiter verzweigen, als die Apokalypse passiert wegen des Schlupflochs. So, das ist dein kompletter Realitätenstamm dann. Dennoch haben, wie gesagt, alle denselben Ursprung, deswegen heißt es ja auch so. Wenn du jetzt in der Zeit zurückreist, egal in welcher der Realitäten du bist, ob jetzt in der einen, der anderen oder wie auch immer, wenn du in der Zeit zurückreist, reist du immer die Linie zurück bis zum Baumstumpf sozusagen. Das heißt, dieser Unfall ist an allem dran schuld, was du änderst da oben. Also selbst wenn du durch das Schlupfloch einen neuen Zweig erstellst und dann in der Vergangenheit zurückreist, was ja Martha und Jonas machen, kommst du dennoch beim selben Ursprung raus. Und wieso können die diesen Ursprung so verändern, dass davon nichts mehr passiert?
Wer will zuerst?
Sophie. Aber sie reisen ja gar nicht zu diesem Stamm sozusagen zurück. Die eigentlich, was passiert, ist, dass sich zwei weitere Bäume bilden sozusagen und die alle ihre eigene richtige Realität haben. Klar, es gibt eine Ursprungswelt, aber es gibt halt auch noch diesen Ursprung jetzt in zwei weiteren Welten. Und nur weil man den Ursprung in diesen zwei weiteren Welten verändert, heißt es nicht, dass man die Ursprungswelt verändert und die Apokalypse würde trotzdem kommen, weil es könnte zum Beispiel sein, weil du immer in deiner eigenen Realität bleibst, dass du auch nur den Ursprung, also dass da sozusagen Martha und Jonas in den anderen Welten wirklich diesen Unfall hergeführt haben. Nur aber halt nicht in der Ursprungswelt.
Ja, aber letztendlich haben ja diese ganzen, es gibt ja mehrere Ursprünge. Also letztendlich ist ja diese Apokalypse auch ein Ursprung für verschiedene Ereignisse. Es geht ja nur darum, den ersten Ursprung zu finden. Und letztendlich konntest du ja, als diese Apokalypse entstanden ist und die Claudia und so weiter verschiedene Spaltrealitäten erstellt haben diese Spaltrealitäten ja auch nicht dazu geführt, dass in anderen Realitäten plötzlich Leute verschwinden oder so.
Ja, sondern das waren einfach ja in die Ursprungswelt. Dafür, um die anderen Realitäten auszulöschen.
Es ist nicht die Logik, mit der Dark seine Zeitreisen erklärt hat, weil
also du hast,
wo du hingehst oder nicht, Ursprungswert oder nicht, es ist trotzdem eine Vergangenheit.
Ja, aber ich glaube, das ist in dieser ganzen Geschichte um Claudia begründet, die nämlich versucht, in Welt 1 und in Welt 2 jeweils 30 Jahre lang Regina zu retten und merkt, ich kann sie nicht retten. Irgendwie muss da irgendwas sein, dass ich sie halt retten kann. Also hat sie da eben Überlegungen angestellt, erstmal für sich und dann halt in solchen Sachen wie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das nochmal zustande kam, dass sie das dann geschafft hat, dass eben nicht mehr dieser Zyklus so weiterlief wie immer. Weiß ich jetzt nicht, aber das war irgendwie der Ursprung. Ich habe das auch mal vor kurzem durchgelesen. Ich krieg's gerade auch nicht mehr zusammen, aber ich glaube daran, bei dieser Geschichte ist es, glaube ich, nochmal begründet, wie du, oder die Frage, die du gerade stellst, auch wenn ich es jetzt nicht mehr 100% zusammenkriege.
Wenn wir jetzt kurz, also eigentlich passt es ja, wenn wir jetzt kurz auch zu dieser Quantenmechanik und Relativitätstheorie gehen, weil das Ende ist ja letztendlich darin begründet. Wir bekommen ja einmal dieses Gedankenexperiment von Schrödingers Katze erklärt, was letztendlich Quantenmechanik ist. Also Ziel des Experiments ist es zu veranschaulichen, dass es theoretisch parallel existierende Welten gibt, in der verschiedene Dinge passieren. Das eine ist, wo die Katze tot ist, das andere ist, wo die Katze lebt. So, und wenn wir das jetzt übertragen auf Dark, dann gibt es ja dann hier theoretisch vor diesem Unfall von der Familie von Thanos zwei potenzielle Möglichkeiten. Entweder der Unfall wird verursacht oder wird verhindert. A und B. Und in der Quantenmechanik und in der Serie selbst wird uns erklärt, dass diese Welten in sich geschlossen koexistieren. Also die Katze ist tot und lebendig in beiden Realitäten. Warum kann jetzt plötzlich die lebendige Katze die tote Katze auslöschen aus ihrer Welt? Also
ich glaube, Sophie will was sagen.
Sophie muss was sagen.
Also die ist gerade gekommen, diese Theorie. Ich bin gerade sehr, sehr excited, aber vielleicht ist sie doch nicht so gut.
Sie hat jetzt gerade die Quantenmechanik neu.
Nee, ich glaube, nur Leute, die existieren würden, auch ohne den, ohne die Spaltung der Welten, nur die können auch die Ursprungswelt beeinflussen, wie jetzt Claudia. Und alle anderen sind immer in diesem Zeitspann-Ding drin, weil sonst würden sie ja gar nicht erst existieren. Das heißt, die werden es niemals schaffen, ohne die Guidance sozusagen von jemandem, der wirklich existiert hätte, da auszubrechen, weil sie nämlich keinen Ursprung haben. Das heißt, nur Leute, die vorher existiert haben, können etwas ändern. Theoretisch hätte das auch Katharina geschafft, aber Katharinas Motivation war jemand, der auch nur in diesen Welten existiert. Bedeutet, die hätte das niemals ändern können, weil sie alle Aktionen, die sie gemacht hat, nur auf eine Person bezogen hat, sozusagen.
Aber letztendlich ändern die ja nur Jonas und Martha es dann.
Nee, tun sie ja nicht. Claudia sagt ihnen, dass sie das machen müssen, sonst hätten sie das nie getan.
Ja gut, aber sie machen es ja dennoch. Wir machen ja alles nur aus irgendwelchen Gründen, weil wir es gelernt haben oder weil es von jemandem gehört haben oder so. Aber letztendlich machen sie es ja dann selbst.
Ja, dennoch. Ja, aber dadurch, dass die das halt macht und dass die das initiiert und sie das Adam sagt, konnte sie anders handeln als die Claudias vor ihr. Weil sie nämlich einen Ursprung hat in der Ursprungswelt. Also hat sie Wurzeln.
es kann sein, ja. Wie auch immer. Also hast du recht oder wahrscheinlich haben die Filmemacher recht, aber letztendlich, ich meine, ich beschäftige mich viel, ich liebe diese Themen, Quantenmechanik und Relativitätstheorie und so weiter. Und wenn ich es selbst, so, wenn ich so lost bin, um das zu verstehen, dann keine Ahnung, da muss ich das vielleicht auch ein bisschen einfach der Serie als Vorwurf machen, dass sie das nicht klar genug gemacht haben, weil letztendlich haben sie einfach andere Dinge etabliert in der Serie. Das hat damit angefangen, dass sie sagen, man kann die Zeit nicht verändern und dann plötzlich kommt in Ende Staffel 2 diese Parallelwelten hinzu, die ich sowieso nicht für nötig gehalten hätte. Also man hätte die Serie auch geil zu Ende führen können, wenn es diese Parallelwelten nicht gegeben hätte. Das hat es für mich einfach ziemlich messy gemacht. Und dann wurden da noch so diese Hints gestreut, zum Beispiel von diese geile Sequenz, muss man sagen, von Tannhaus, wo er so im Stil von so einer 80er-Jahre Science-Show dieses Experiment erklärt. Das war mega geil. Aber letztendlich sagt er dort etwas ganz anderes, als was dann am Ende passiert. Und keiner scheint es irgendwie so richtig zu verstehen. Jeder denkt irgendwie, er versteht es. Und dann kommt eine andere Theorie. Und dann so, doch nicht. Vielleicht ist das auch gerade der Spaß dran, muss man so sagen. Vielleicht ist das gerade das Coole an Dark, weil man. Aber dennoch hatte ich halt in den ersten zwei Staffeln viel mehr Aha-Effekte und weniger so Hä-Momente wie in Staffel 3.
Da war Staffel 3 so ein bisschen. Ich finde, am Anfang hat Staffel 3 es einem ein bisschen schwer gemacht, weil gefühlt die ersten, also viele der ersten Folgen waren so: Okay, wir legen jetzt alle Puzzleteilchen schon mal dahin und wir zeigen euch das und wir zeigen euch das, viel Exposition, bevor man dann wirklich so in richtige Handlung so reingekommen ist. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht, da gebe ich dir recht. Aber im Laufe der Handlung hat sich das dann alles halt so irgendwie so schön zusammengefügt, was jetzt komplett von dem Zeitreise, wie konnten die das ändern, Thema weg ist. Aber es hat sich gerade schön in diese Lücke eingefügt, deswegen habe ich gedacht, erwähne ich es nochmal.
Ja, ich glaube, oder Sophie, du willst noch was sagen?
Vielleicht, ja, abschließend. Ich fand, also für mich war die dritte Staffel fast übersichtlicher als die zweite.
Ja, und krass.
Bei der zweiten am Anfang war ich viel mehr lost als bei der dritten.
Ich auch. Da war der wahrscheinlich nicht so vorbereitet, wegen dieser geilen Webseite, die er sich davor bestimmt hat.
Nein, ich habe am Anfang gar nicht gekannt.
Übrigens, wirklich, habe ich mir auch gedacht. Ich weiß gar nicht, seit wann es diese darknetflix.io Webseite gibt. Ich glaube, gibt es die schon seit der ersten Staffel? Ich weiß
keine
nicht.
Keine Ahnung.
Und ich glaube halt nicht, mal kurz. Und jetzt finde ich es ein bisschen krass. Ich habe mir den natürlich auch immer angeschaut und sogar parallel zu den Folgen immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte. Und da habe ich mir die Frage gestellt, hätte ich die Serie so verstanden, auch ohne diese Webseite, wie ich sie jetzt verstehe? Ob das jetzt 100% verstanden ist, ist jetzt nicht die Frage, sondern einfach, ob ich so viel verstanden hätte, wie ich es jetzt verstehe. Ich glaube halt nicht. Und da muss man sich die Frage stellen, ist die Serie zu kompliziert aufgebaut? Ich hatte aber, glaube ich mal, Kevin, war das nicht mit dir sogar, nicht mit, im Podcast, aber ich hatte, glaube ich mal, die Diskussion auch schon zur ersten oder zweiten Staffel. Und es gibt einen ganz guten YouTube-Kanal, YouTube-Kommentar, der so ein bisschen gerade auch viral geht, sag ich mal. Es ist einfach nur ein Kommentar unter einem Video, der heißt so viel wie Stranger Things is for kids, Dark is for smart people. ich weiß nicht, ob ich so krass smart wäre, ohne diese Webseite und diese komplette Serie verstanden hätte, so wie ich es jetzt, wie gesagt, tue. Was glaubt ihr?
Ich finde, ja gut, es ist zwar lustig, aber letztendlich braucht sich, glaube ich, niemand schämen, wenn er Dark nicht versteht. Also ich meine, wie gesagt, ich habe Bücher gelesen über Quantenphysik und Relativitätstheorie. Ich bin da übel der Nerd und ich war teilweise in Staffel 3 einfach lost, streckenweise. Ich hab's nicht mehr verstanden. Und da kommen immer so diese Phrasen, weißt du, der Anfang ist das Ende. Das Ende ist der Anfang. Das bringt mir gar nichts. Das sagen die in jeder Folge.
Wenn wir nicht wissen, wie die Dinge enden, wohin uns unsere Reise führt, würden wir trotzdem die gleichen Entscheidungen treffen? Oder würden wir andere Wege einschlagen? Ich muss sagen, apropos Anfang und Ende, ich fand genau das Anfang der dritten Staffel und das Ende der dritten Staffel schlecht. Warum? Genau aus dem Punkt. Das Ende haben wir schon besprochen, aber der Anfang, das war halt der Spruch. Und ich finde, das muss halt nicht sein. Und in der gleichen Folge, also in der ersten Folge, kamen halt aber auch so Sprüche wie von der Martha in der Welt 2, vielleicht war das ja auch kein Traum und das hier ist jetzt einer und wir sind alle gar nicht echt. Schon mal daran geht. Also ich finde solche Sprüche innerhalb dieser ganzen Traumwelt, sag ich mal, völlig. Auch Ulrich in der zweiten Welt hat auch irgendwas von Spaß gesagt, das ist jetzt die Apokalypse. Und ich fand das irgendwie alles komisch. Das
hat er aber schon in der ersten Staffel gesagt, oder nicht?
Echt?
War das nicht die ganze Zeit dieser Callback, dass er in der ersten Staffel saß er ja da mit Hannah in der, was war das, 1986 war die eine Zeitlinie, gell? Da saß er, glaube ich, mit Hannah irgendwann da in dieser Bushaltestelle und dann haben die doch auch über die Apokalypse geredet. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool.
Finde ich das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da finde ich es okay, weil wenn das Ding noch nicht war mit der Apokalypse, dann war das ein Hinweis. Aber da ist einfach wiederholt worden.
Es wirkt, als ob der Autor spricht und nicht der Charakter. Das ist das Problem.
Da gebe ich euch recht, das wirkt ein bisschen konstruiert. Ich fand es aber auch auf der anderen Seite auch irgendwie cool, weil ich mir so gedacht habe, so okay, die Dinge passieren absolut nicht so, wie sie die passieren nicht so gleich halt, aber man sieht halt immer wieder Bruchstücke von Überschneidungen, ob es jetzt ein Satz ist, ein Wort, eine Handlung oder so. Und das hat für mich da ganz gut funktioniert irgendwie. Und um zu diesem Komplexitätsding kurz was zu sagen, also ich gebe Kayvan und also ich glaube, ich gebe euch allen da recht, also nein, das ist nicht schlimm, wenn man da irgendwie nicht zurechtkommt in der Serie. Das ist so eine Serie, da musst du dein Handy halt auch wirklich weglegen, weil sonst, wenn du guckst 5 Minuten nicht hin, dann hast du nichts verstanden. Und ich finde, vielleicht kann man das so sagen, wie, also diese Website ist einfach so eine gute Hilfe, so wenn man halt jetzt keinen Bock hat, sein Gehirn die ganze Zeit auf 200% Kapazität laufen zu lassen.
Willst du mir da irgendwas
sagen? Frage ist, ob das eine gute Serie haben muss.
Also ich finde die Serie, also es ist natürlich ein bisschen anstrengend, das verlangt einem schon ein bisschen was ab, aber ich finde bei Dark überschreitet das noch nicht diesen Punkt, wo man sagt, so, okay, jetzt wird es langsam echt unnötig.
Echt?
Also das finde ich das fand ich schon. Also
ich meine, ich fand halt allgemein, das habe ich vorhin kurz angerissen, ich fand, dass am Ende von Staffel 2 noch diese Quantenmechanik und Parallelwelt mit hinzugefügt wird, fand ich einfach, ehrlich gesagt, unnötig. Mir hätte es besser gefallen, wenn Staffel 3 mit denselben Regeln einfach diesen Zyklus beendet hätte und dann dennoch ein cooles, zufriedenstellendes Ende gefunden hätte.
Aber wie hätte der denn dann sein Ende gefunden?
Da gibt's, ja, ich kann jetzt die Story nicht...
100 Enden. Kevin, da kann immer einer aus der Schublade raus.
Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht hättest du irgendwie eine coole Story daraus entwickeln können, warum Adam am Ende kommt in die Vergangenheit und Martha umbringen muss oder so. Keine Ahnung. Das waren halt jetzt in Staffel 3 die Ausreden, es musste halt so kommen, weil es kommen muss, aber ja, keine Ahnung.
Also ich finde, sie haben es von der Komplexität so hochgetrieben, wie es aber noch geht. Genau. Also sie haben es bis ans Letzte getrieben, aber es ist wirklich noch okay, weil ich muss sagen, so Parallelwelten fand ich halt immer irgendwie cool. Also mich hat es cool. So null gestört. Und auch, dass es da noch eine dritte gibt und so, das, keine Ahnung, ich hatte das hat immer irgendwie so einen Entdeckergeist. Oh mein Gott, da ist doch noch was. Man dachte, dass man alles kennt, aber nein, da ist noch was.
Das stimmt eigentlich.
Und das ist halt, fand ich geil. Aber klar, dass so viel erklärt werden muss in der Serie, macht sie halt dann theoretisch nicht perfekt.
Also, da finde ich, die Serie hat zwei Sachen gemacht. Das eine, wenn es ums Erklären geht, eine Sache bezüglich Erklärung hat die Serie sehr gut gemacht und die andere nicht gut. Das, was die Serie sehr gut gemacht hat, ist dieses visuelle Storytelling, dass sie mit bestimmten visuellen Key-Visuals bestimmte Dinge dem Zuschauer vermitteln, ohne ein Wort zu sagen. Zum Beispiel immer wenn dieses Wut kommt, da weißt du wechselst die Dimension. Oder immer wenn.
Ja.
Oder immer wenn, was gab's da noch?
Ja, Nebel.
In der Ursprungswelt haben sie zum Beispiel ein anderes Aspect Ratio genommen, wo du dann dieses Breitbildformat hattest. Oder du siehst auch immer sehr oft diese Bilder von den verschiedenen Charakteren in verschiedenen Zeiten und so. Also die Serie kann sehr gut mit Bildern und ohne Worte den Zuschauer Dinge erklären. Umso frustrierender ist für mich, dass die Serie es nicht schafft, mit Dialogen, mit guten Dialogen, diese Komplexität zu erklären, weil einfach 50% von den Dialogen entweder aus diesen Phrasen bestehen, die immer und immer wiederholt werden und dich überhaupt nicht mehr weiterbringen irgendwann, oder sie schmeißen einfach so einen ganzen Batzen von Exposition auf dich drauf und du kommst überhaupt nicht mehr geistig Mitte so zu verarbeiten. Und es ist einfach so, als ob du hier gerade einen Puzzle zusammenlegen willst und dann kommt irgendwie so ein Dude und schüttet einfach alle Puzzleteile oben drauf, was du gerade machst und du kommst überhaupt nicht hinterher. Ja, und ich habe auch oft, ganz kurz noch, ich hatte oft das Gefühl, dass die Serie hinterherhinkte mit dem Erklären. Die war nicht zu 80% dabei, dem Zuschauer irgendwas erklären zu wollen. Und vielleicht 20-30% waren Dialoge, die einfach wirklich die Story vorangebracht haben. Also die Serie hat immer so nach hinten geschaut und hat dann versucht, die Sachen zu erklären. Aber es gab einfach wenig Momente, wo die Story sich wirklich dann auf die Menschen fokussiert hat und zwei Leute einfach so miteinander ein Gespräch geführt haben, was ihre inneren Storylines weiterführt und nicht diesen Plot, den großen Zeitreise-Plot.
Ja, ich fand, das kam besonders bei einer Folge raus, jetzt wo du sagst, dass sie das versucht haben, visuell zu lösen, als die diese ewig oft diese Zeitsprünge gemacht haben und dann die das Jahr geswitcht hat. Das war, glaube ich, die
Ja, stimmt. Geht mal. Ja, mega gut.
Und das war so. Wo sind wir? Was passiert hier? Oh mein Gott. Ich war so richtig überfordert einfach. Ich habe manchmal, glaube ich, sogar Stopp gemacht und auf dieser Webseite geguckt. So.
Aha, also hast du die Webseite doch genutzt.
Ja, ich habe sie doch genutzt, aber ich wusste es erst ab der 5. Folge oder so, dass es die gibt.
Ja. Gerade richtig gekommen.
Ja, gut. Ja. Ich glaube, wir haben alles zu Charakter und Handlung und auch Umsetzung der Handlung besprochen. Ich finde noch den letzten Punkt Setting eigentlich ganz interessant. Speziell, weil natürlich, bevor überhaupt die Serie, ich weiß gar nicht, war es davor, glaube ich schon, bevor die Serie überhaupt an den Start ging, war das absolut die Schwesterserie zu Stranger Things. Jetzt frage ich euch, war in Staffel 1 das Stranger Things-like und war es danach noch Stranger Things-like? Ich habe eine klare Antwort, aber ich möchte erstmal euch hören dazu, zu diesem großen Ding, Dark vs. Stranger Things. Ich glaube, das müssen wir kurz ansprechen und dann gehen wir zum nächsten über.
Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt 3 Staffeln von Dark gesehen, aber ich habe nicht die 3. Staffel von Stranger Things gesehen, noch nicht. Muss ich noch machen.
Das ist okay.
Was? Die 3. Staffel ist ja wohl die beste, finde ich.
Thema. Ich hab bei solchen Fragen, wie du sie gerade gestellt hast, eigentlich immer gesagt, Dark ist geiler. Also es sagt mir eigentlich mehr zu.
Ja, aber jetzt nur vom Setting her.
Nur vom Setting.
Von den Kostümen, von den Settings, von hier Taschenlampen, Kinder und so weiter.
Ich finde auch eigentlich kann man diese Serien nicht, also man kann sie vergleichen, weil sie so unterschiedlich sind, aber letztendlich haben die Serien sehr wenig Ähnlichkeit. Also natürlich, in beiden gibt es Kinder, aber
sowas. Aber auch wegen den 80er Jahren. Also ich bin überhaupt, ich will das jetzt nicht verteidigen, dass der Vergleich da ist, sondern nur darauf hinleiten, warum der da war. Zumindest in der ersten Staffel halt. Taschenlampen, Kinder durch den Wald. Man sieht diese Taschenlampenlichter im Wald, 80er Jahre und so weiter. Deswegen war, glaube ich, speziell die erste Staffel, sag ich mal, am nächsten an Stranger Things dran. Ich glaube aber auch, dass die einen ganz anderen Weg gegangen sind. Finde es auch gut so, wie die gegangen sind. Und diese Settings an sich, so mit der Höhle und so, ich fand es immer eine ganz coole Einstellung, die Höhle. Und auch der Sound war, finde ich, auch unglaublich gut. Auch jetzt wieder in der 3. Staffel. Ich weiß noch, damals zur 1. Staffel hat man noch sich aufgeregt über den lauten Bass. Die ganze Zeit diesen lauten Bass, ich fand es eigentlich ziemlich gut. Das haben sie, glaube ich, aus meiner Sicht so ein bisschen runtergedreht, aber ich finde, die haben einen für mich unverwechselbaren Sound geschaffen, der mich immer an Dark jetzt erinnert.
Ja, vor allem ein Akkord.
Nee. Im Sound.
Aber das ist doch geil.
Leute, ich bin direkt in der Serie drin.
Jetzt, Sandro, sag du mal etwas Dramatisches, Darkisches und ich mache den Soundtrack dazu.
Anfang ist das Ende.
Okay, genug davon. Wir machen es so lange, bis nicht mehr lustig ist.
Nee, aber was sagt ihr? Also, wie fandet ihr das Sound auch wirklich so gut oder sehe ich nur das so?
Ich glaube, auf einem technischen Level muss man da gar nicht so irgendwie diskutieren. Da ist die Serie ziemlich, ziemlich krass. Also ich finde nicht nur, was den Sound angeht, auch was die Bilder angeht, die Kameraeinstellungen, das ist, also Next Level möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, die hätten, haben das Rad neu erfunden, aber das, was da war, haben die so ein Gefühl zur Perfektion getrieben.
Kino-like.
Ja, genau. Also ich weiß ja jetzt, Sandro, du und ich, wir haben ja die ersten drei Folgen im Kino gesehen. Unwissenderweise sogar zusammen. Aber also ich glaube, du stimmst mir dazu, wenn ich dann sage, das hat auf dem Kino, auf der Kinoleinwand in Riesig auch mega gut funktioniert. Das kann man, glaube ich, nicht von jeder Serie sagen. Also jetzt mal Game of Thrones und sowas außen vor gelassen. Ja, von daher, also auf einer Soundebene richtig krass, wie ihr schon sagt, die haben halt einfach so Sounds und auch Einstellungen, vielleicht sogar auch Gesichtsausdrücke, die irgendwie jetzt halt so mit Dark verknüpft sind. Und das, ich finde, wenn eine Serie nach ihrem Run sowas sagen kann, wir haben was, und wenn das irgendjemand benutzt, dann denkt diese Person sofort an Dark. Das ist schon eine ordentliche Leistung.
Ja, da haben sie dafür gesorgt, dass das passiert. Auf jeden Fall.
Erst recht.
Nee, aber
ganz kurz, erst recht, diese eine Einstellung, wenn wir gerade bei Kamera sind noch, diese eine Einstellung von oben, wo man auf die toten Schafe sieht oder die Vögel und so, das ist schon, ich glaube, jetzt, wo man so, also wenn man das nochmal so sieht mit toten Tieren von oben, ich glaube, da denkt man jetzt immer an Dark. Also wenn es in einer mehr Anzahl, außer so ein kleiner Hund oder so.
Oh Gott. Ja, alternativen Realität heißt Dark Regenporno.
Ja. Tatort.
Das Nebel und Regenporno.
Aber das, also ihr wisst ja, warum der Regen sehr oft auch vorkommt.
Ja, weil die Deutschen es mögen.
Ja.
Statistisch gesehen. Ja. Nee, also visuell und von den Kostümen, von den Sets und so weiter, war vor allem Staffel 3 pervers. Also das war wirklich. Sogar wenn du es vergleichst mit Sachen von Christopher Nolan oder aktuellen Science-Fiction-Filmen, war das einfach top-notch. Es war jetzt nichts Revolutionäres sozusagen. Sie haben sich Sachen gemacht, die noch kein anderer davor gemacht hat, aber es war einfach qualitativ audiovisuell eine 10 von 10.
Mhm. Was ich in der dritten Staffel auch besser fand als in der zweiten, ist, dass es halt wieder bei schlechtem Wetter sozusagen gespielt hat. Das klingt jetzt super blöd, aber in der zweiten Staffel war ja Sommer. Und es war dann natürlich irgendwie eine Herausforderung, auch Color-Grading-mäßig das irgendwie umzusetzen,
stimmt,
dass es trotzdem noch immer dark ist. Das haben sie natürlich super gut gemacht, aber das war visuell viel passender und stimmiger wieder in der dritten Staffel.
Ja, sie haben einige Sachen, die sie in der zweiten Staffel bewusst weniger gemacht haben, in der dritten Staffel wieder voll ohne Regrets rausgehauen. Also gerade wie dieser Akkord oder wie der Regen. Ja. Wie diese Einstellungen vom Wald, also irgendwie besteht der Wind nur aus Wald. Also ich habe noch nie, gibt's so eine ganze Aufnahme von Winden mal? Gibt's irgendwie ein Dorfzentrum oder so? Keine Ahnung. Oder
aber das fand ich gut, dass man da eben nicht in das Dorfzentrum reingesehen hätte, sonst hätte man die Normalität der...
Ja.
Ja, jetzt fangen wir jetzt nicht an. Aber
nee, das ist ja okay, das ist ja stilistisch, das ist ja voll okay. Aber
vor allem, warum gehen die Kinder... Also Kinder, immer durch den Wald.
Ja.
Also
dann knackst irgendwo ein Ast.
Nee, das machen Dorfkinder. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Dorf aufgewachsen seid, aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da geht man in den Wald. Das ist kein Spaß.
Ja klar, also man geht in den Wald.
Ich war sehr oft im Wald. Ich war sehr oft im Wald.
Aber wird das von Eltern dann auch so encouraged, dass sie dann sagen, ja, nimm aber den Weg so durch den Wald, das ist irgendwie schneller oder so?
Bei mir jetzt nicht. Bei mir nicht, aber das ist so, nee, da baut man sich so ein Lager, da gibt's ja Tiere, Fußballplatz war im Wald oder so. Da war viel mit Wald und das sind ja auch
Dorfkinder. Es geht eher darum, dass man nach Hause gehen muss nachts.
Nachts. Ohne Lichter.
Was?
Dass du nachts durch den Wald gehst.
Ja, natürlich nicht so. Nachts, mein Gott. Aber
schon
damals. Die waren ja jetzt nicht nur nachts im Wald. Aber ich habe mal kurz recherchiert wegen diesen ganzen Drehorten. Es hat alles um Berlin stattgefunden und zwischen sogar 80 Kilometern weit entfernten Positionen, also die Höhle zum Beispiel, war 80 Kilometer entfernt vom Wald. Und das ist halt schon, finde ich, immer interessant, so wie die da, wo und wann die da drehen. Und diese Schule an sich ist eine ganz normale Schule in Berlin-Charlottenburg. Also und das finde ich auch krass, wenn man so auf der Schule ist, auch jetzt wieder dann wahrscheinlich, und das dann so sieht im Fernsehen, in Dark, finde ich immer ganz interessant. Ich habe mir da ein bisschen mal was reingezogen, ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch dieses ganze, also dieses Haus von den Kahnwalds, dieses rote, es gibt's, also das ist jetzt nicht irgendwie CGI oder so, sondern es steht da so, wie es ist, auch in dem Rot. Und finde ich immer interessant. Es war auf jeden Fall erst recht das mit dem Höhlending. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass diese Höhle Einhornhöhle heißt.
Doch, doch.
Ja, die heißt Einhornhöhle. Das ist auch cool. Und die ist sogar in dem Bereich da auch gar nicht so unbekannt. Also das ist anscheinend ja bekannt. Und dieses Gleis, wo die Kinder ganz am Anfang hier wegen Drogen und so sich treffen und so, wo das Drogenversteck ist, das ist anscheinend eine ganz, ganz alte S-Bahn-Station mit der Brücke und so. Und die kann man, ja, ich glaube eben nicht, dass sie halt genau da ist, aber sie ist, glaube ich, schon im Wald so in Richtung, aber die kann man anscheinend auch besuchen. Also das ist auch nicht irgendwie ein Set oder so. Das ist das kann man besuchen. Und ja, so viel zu Setting. Ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas zum Setting sagen?
Ich find's lustig, wie in Winden einfach diese vermissten Anzeigen rumhängen wie Wahlplakate. Einfach überall, wo du hinschaust, hängt da immer irgendwas. Ja, da hast du ja auch mit 10-mal irgendwo für was vorbei. Wo bin ich? Oder?
Ja, das ist, weil sie ihre Kinder in den Wald schicken.
Ja.
Die schicken ihre Kinder in den Wald und dann verwundern sie sich dann, dass alle verschwinden.
Problem gelöst, ja.
Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem ganzen Part Kritik und gehen dann in diese Themenblöcke rein. Wir haben ja schon angefangen, wir haben ja schon ein bisschen was gesagt, zum Beispiel zur Zeitreise. Hat da schon jemand was? Sonst würde ich anfangen.
Ja, hau mal raus.
Also ich fand zwei Sachen zeitreisemäßig richtig gut gemacht, also so in die Richtung WTF-Momente. Und das ist zum einen die Reise durch die Reise durch die Zeit, ja, das Buch, wo halt, wie gesagt, auch durch die Zeit reist. Und zum anderen halt dieses Charlotte-Elisabeth-Ding, ja, wo Tochter von der Tochter und Mutter von der Mutter. Und ich habe da natürlich ein bisschen recherchiert, weil ich keine Ahnung davon hatte. Ich glaube, nach dieser ganzen Serie sind wir wie jetzt aktuell bei der Corona alle ein bisschen schlau, wie man bei der Corona mit einer Pandemie umgeht. Aber bei Dark jetzt wie also in die Richtung Zeitreise, Quanten irgendwas. Ich glaube, so viel Wissen hatte ich davor noch nie. Und da handelt es sich anscheinend um ein Bootstrap-Paradoxum.
Ja.
Und also wisst ihr das, was das ist?
Enne oder das Ei? Was war zuerst da?
Sophie schüttelt mir den Kopf. Ja, dann erkläre ich das doch gerne. Auch für unsere Zuhörer und Zuschauer. Ja, Reise durch die Zeit, das Buch, das wie gesagt durch die Zeit gereist ist, nämlich von Ulrich mitgenommen aus der Zukunft, sag ich mal. Von 2019 war das, glaube ich. Ich komme da immer ein bisschen ins Schwanken mit 2019, 2020, aber das war ja, glaube ich 2019. Ja. Er geht in die Vergangenheit. Letztendlich landet dieses Buch von H.G. Tannhaus geschrieben, bei H.G. Tannhaus, allerdings zu einer Zeit, als er es noch nicht geschrieben hat. Weil er das Buch bekommt, schreibt er dieses Buch ab, sagt dann auch später in der Serie, ah, ich bin eigentlich ein Hochstapler. Und dadurch entsteht erst das Buch. Davon spricht man von einem Bootstrap-Paradoxum. Genauso wie halt Elisabeth Charlotte. Die Charlotte wird erst, also entsteht ja erst dadurch, dass Elisabeth in die Vergangenheit, nee, wie war das nochmal?
Elisabeth geht in die Zukunft und geht dann zurück in die Vergangenheit und wird die Mutter ihrer Mutter.
Genau.
Also letztendlich, das, was du gesagt hast, also kurz gesagt, ist es mehr oder weniger so, Bootstrap-Paradoxon ist ein Objekt, das keinen Erschaffer hat.
Ja.
Das einfach so existiert, ohne dass es irgendjemand, zum Beispiel im Falle des Buches, geschrieben hat. Das Buch hat niemand geschrieben am Anfang. Es ist einfach da, wegen diesem Paradox. Und deswegen, um nochmal kurz um den Bogen zu schlagen, finde ich auch, das ist eine Regel, die die Serie aufgestellt hat, nach der Relativitätstheorie abgeleitet. Und jetzt am Ende sagt die Serie aber, nee, Jonas und Martha können nicht in dieser Welt, Parallelwelt existieren, in der es die Zeitreisen nicht gab, weil sie da keine Zukunft haben und verschwinden deshalb. Ja, egal. Also, das ist irgendwie.
Ja,
Warum sind die kein Bootstrap-Paradoxon dann?
Sind sie egal. Das nicht ein bisschen? Also, ich meine, Eva versucht es die ganze Zeit ja immer wieder laufen zu lassen, sozusagen. Sie würden ja auch nicht existieren ohne irgendwas anderes. Sie haben keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, irgendwie sind sie ja dann schon ein.
Wie gesagt, also ich hätte mir da vorstellen können, dass Martha und Jonas in dieser Realität, wo die Familie von Thanos nicht stirbt und die Zeitreise nicht stattgefunden hat, dass sie da halt dennoch weiterleben können.
Leben sie doch auch? Ach nee, leben sie nicht. Gell? Das sind zwei kleinen Kinder da, wo man das sieht. Einmal aus
das war aus der A- und B-Welt. Dieser Korridor, den du siehst mit den Sternen, das war mehr oder weniger diese Verzweigung, die Ursprung führt. Ja, ja. Und da sind halt beide erst in die entgegengesetzten Richtungen gelaufen. Also Jonas läuft zu Marthas Welt und Martha läuft zu Jonas Welt und deswegen sehen die sich da kurz im Schrank. Das ist übrigens eine krasse Anspielung, weil Interstellar ist.
Ja, habe ich auch gedacht.
Siehst du ja auch.
Daran habe ich das erinnert. Ja.
Das war schon, ich habe das sofort gedacht. Auch gar nicht, als noch gar nicht die Schränke da waren, sondern nur dieses Licht habe ich gedacht, oh, das sieht ziemlich krass nach Interstellar aus. Ja, aber trotzdem an sich fand ich diese Reisen, diese Zeitreisen, erst recht die Unveränderbarkeit in diesen Zeitreisen, sehr, sehr cool gemacht, weil ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der Zurück in die Zukunft Trilogie und da ist die veränderbar. Die ganze Zeitreisengeschichte. Und was mir auch aufgefallen ist, diese Serie hat es nicht gemacht, was ich auch gut fand, was aber trotzdem ich auch gut fand in Zurück in die Zukunft, die das gemacht haben, nämlich sehr oft diese mein anderes Ich oder mein jüngeres Ich sieht mein altes Ich und so. Das hat man in der ersten Staffel gemacht und dann halt nicht mehr, fand ich ganz gut. Also nicht mehr in der krassen Komplexität. Jetzt die Martha hat mal, glaube ich, ihr altes Ich gesehen. Einer Welt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich rede jetzt nicht von diesen ganzen Aufeinandertreffen in dieser
Halle.
Zentrale von Erit Lux, ich weiß gar nicht.
Das ist ja wie so eine Polizei.
Das von da spreche ich nicht, sondern von der ganz normalen Welt, ja, in der Schule und oder in Haus oder so. Da war das ziemlich am Anfang so. Bei Zurück in die Zukunft ist es ja die ganze Zeit so, dass die Alten, die in die Vergangenheit reisen, die Leute von dort sehen und so. Und das fand ich ganz gut, dass es dort nicht die ganze Zeit gemacht wurde, sondern immer nur davon erzählt wird und im Hinterkopf bleiben musste bei einem, der das sieht. Fand ich eine ganz, ganz gute Sache. Musste auch nicht sein. Auf jeden Fall fand ich diesen ganzen Zeitreisenaspekt sehr cool, der ganzen
Serie. Ja, das stimmt. Den haben die
in der ganzen Serie,
gut, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich fand auch, um das noch kurz aufzugreifen, ich fand es auch sehr schön, dass wenn irgendwie ein altes Ich auf ein junges Ich getroffen ist, dass das auch richtig so irgendwie so einen Impact hatte, zumindest für den, vielleicht nicht für die Geschichte, aber für den Charakter. Also der wirklich der krasseste Moment, der mir da in den Kopf kommt, ist dieser Moment, wo Michael auf Mikkel trifft in der zweiten Staffel. Und wo er sich dann so an die Wand stellt, weil er gar nicht weiß, was mache ich jetzt? Ich stehe gerade vor mir selber. Der auch einfach nur Angst hat in dem Moment. Das fand ich so eine unglaublich starke Szene. Oder auch in der Katharina in der dritten Staffel auf diese Clique trifft. Also bestehen aus Katharina, Hannah und, glaube ich, noch irgendeinem anderen Randy-Mädchen. Und dann am Ende zu Hannah sagt sie, ja,
absichtlich bloß vor. Geh mal nicht an Ulrich ran und sowas. Das fand ich so. Ja, das hat einfach so schön gepasst,
ja,
irgendwie.
Das war das, was ich eigentlich so am Anfang kritisiert habe, dass die Charaktere sich nicht wie richtige Charaktere verhalten, aber da war es so. Das war ein geiler Charaktermoment, wo man einfach nachvollziehen konnte. Was ich den krassesten Zeitreisemoment fand in Staffel 3, war, als Katharina 1986, die Mutter von Katharina 1986 Katharina tötet.
Ja.
Und dann nach Hause geht und dann ihrer Tochter in die Augen schaut und denkt so, oh shit, habe ich gerade wirklich meine Tochter aus der Zukunft getötet?
Ja.
Also, wahrscheinlich dachte sie das in dem Moment, aber dann sagt sie, hey, du hast da einen Knutschfleck von Ulrich oder was.
Und dann hat sie sie verprügelt.
Das war nicht schon, aber dennoch, man sieht ja dann so diese übel krasse, creepy Aufnahme, wie die beiden in der Küche stehen.
Mhm.
Und die Mutter von Katharina schaut einfach ihrer Tochter so in die Augen für ein paar Sekunden und du siehst einfach diese Realisation da. Das ist mega unheimlich, dieser Gedanke. Also,
ja. Und auch diese, also in Bezug auf Katharina und ihre Mutter, wie diese Kette, die trägt, was diese Kette für eine Reise hinter sich hat.
Ja.
Also diese Kette kam von Egon Tiedemann an Hannah, an die Mutter von Katharina, an Martha, an Jonas, dann wieder an Martha. Das ist so krank, da irgendwie den Überblick zu behalten, wo man auch sagen muss, ich ziehe einfach alle meine Hüte, die ich habe, vor den Leuten, die das geschrieben haben. Weil da einen Fehler zu machen, das ist so leicht. Und dass sie da so ein gutes Auge drauf gehabt haben, das reichert diese Zeitreise natürlich auch nochmal unglaublich an, dass man da so wenig Logiklöcher reininterpretieren kann.
Ja, umso mehr stört es mich einfach, dass ich dieses Ende nicht ganz fassen kann. Also ich
frage mal in die
Kommentare, wenn mir das jemand erklären kann, warum sie den Ursprung ändern können, obwohl da kein Schlupfloch ist, dann schreibt mal in die Kommentare. Also ich will das aber wirklich verstehen können, wie sie das ändern können.
Ja.
Ja, das habe ich versucht zu erklären. Es ist in meinem Kopf, macht es so viel Sinn.
Ja, aber Kayvan will dir nicht glauben.
Kayvan, ich bin enttäuscht.
Ich glaube, Kayvan will gerne glauben. Ich glaube, Kayvan will glauben, aber er kann einfach noch nicht, weil er nicht genug Evidence hat.
Da werden wir gleich mit glauben.
Ja, nee, es ist einfach eine Zeitreise an anderen. Nur das. Keine Ahnung, egal.
Ja, gut, ich glaube. Ja?
Ich wollte noch ganz kurz, sorry, aber weil wir irgendwie noch gar nicht wirklich über sie geredet haben. Und zwar Elisabeth. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die so kalt werden konnte.
Oh Gott, also, Alter, diese Szene.
Blöd, aber sie war irgendwie so ein liebes Mädchen und sowas. Und
ja.
Und dann auf einmal kommt diese heftig, Alter, Folge 5.
Folge 5 war krank.
Die war krank. Manchmal habe ich Pause gemacht. Ich war so, ich will das gerade nicht sehen. Und da ging es halt echt so Schlag auf Schlag. Krass, Elisabeth ist einfach, ja. Also ich weiß jetzt, wie sie so werden konnte, wie sie
geworden ist. Ja, das war echt, das war
der letzte Schlag mit dem Kind und so. Also das fand ich eigentlich ganz geil. Dafür, dass sie halt so ein also als Person oder als Daseinsberechtigung ist es so komplex. Aber ich finde, sie hat irgendwie einen, also ja, man sieht sie nicht so oft und trotzdem ist es eine sehr interessante Entwicklung bei ihr.
Das war echt eine kranke Szene. Das hat mich so schon fast an The Revenant erinnert oder so. Diese Fight-Szene im Wohnwagen.
Das war schlimm.
Das war richtig derb. Das war auch eins meiner Highlights. Ich fand die Staffel 3 immer dann am besten, wenn Dark richtig dark wurde.
Einfach. Ja. Und das war der schlimmste Moment, also meiner Meinung nach, war diese Szene in diesem Wagen, wo er das, also wo der Arsch, dieser Vergewaltiger, sie einfach nur so anguckt und realisiert.
Ja, das war so schlimm.
Ich hätte eine Idee, so, das war so schlimm, das war so krank.
Ja.
Weil er erst so auf lieb getan hat und dann so dieser wahnsinnige Umschwung, das war so heftig. Ja.
Wie kriegen wir jetzt da die Kurve? Und Ende. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt, der genau dagegen spricht. Eigener Wille. Eigener Wille ist ja in dieser ganzen Serie ein großes Thema. eigentlich bis zum Schluss. Außer dem Schluss geht es eigentlich um die Sache, oder das schwirrt immer über diese ganzen Serie drüber, um dem eigenen Willen. Weil in der Zeit, die sich jedes Mal seit Ewigkeiten wiederholt, macht man eigentlich immer nur das, was ja schon gewesen war. Und deswegen hat man eigentlich keinen eigenen Willen. Was ist euch da am meisten aufgefallen? Was hat euch am meisten vielleicht auch zum Nachdenken gebracht?
Das ist wieder so eine Sache, die ich in den ersten beiden Staffeln besser umgesetzt fand, dass da dieser eigene Wille noch mehr, also der eigene Wille in Staffel 1 und 2 von den Charakteren hat einfach besser zu den Zeitreisen gepasst. Also sie wurden durch den eigenen Willen getrieben, ich hatte es vorhin schon gesagt, ja. Und in Staffel 3 fühlte es sich so an, als ob die Charaktere auf gar keinen eigenen Willen mehr haben, so als ob sie halt irgendwelche vierdimensionalen Gottwesen sind und das machen, was getan werden muss. Und dadurch fühlte es sich einfach noch weniger an, als ob die Charaktere einen eigenen Willen haben. Außer halt die großen Player wie Claudia, Adam und Eva. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich finde schon, dass selbst durch Zeitreisen man noch einen eigenen Willen hat. Nur dieser eigene Wille ist halt in einer gewissen Form prädestiniert.
Also, was ich in der dritten Staffel eigentlich Richtung eigener Wille geiler fand, ist, dass es dazu zwei Meinungen gibt. Also, es gibt die eine, also Eva, die irgendwie die Kraft daraus zieht, dass alles so passieren wird, wie es ist und dass es okay ist und sie ist fast noch die Zufriedenere. Und dann guckt man sich Adam an, der da unbedingt rausbrechen möchte, weil der so krankhaft versucht, auch rauszubrechen, obwohl er selbst aus eigener Kraft niemals schaffen würde. Und ich meine, das sieht man ja auch optisch an ihm. Also, was der auf sich genommen hat,
um ja, da auch... Von der Krankhaftigkeit finde ich beide ungefähr gleich krank.
Nee. Das ist aber in unterschiedliche Richtung.
In unterschiedliche Richtung, genau.
Die Eva hat ja durch diesen Unbekannten sämtliche Leute umbringen lassen, ja. Für ihr Ziel.
Unter anderem ihr eigenes Selbst oder Jonas oder...
Ja, sie weiß auch die ganze Zeit, wie sie selbst stirbt. Ist ja auch krass. So.
Also ich war immer Team Claudia, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall Team Claudia.
Was ich aber auch heftig fand, ist dieses, als Jonas versucht, sich umzubringen. Und er kann nicht.
Ja, also, das war auch cool. Ja.
So
das,
mit der
Waffe. Das war so ein Moment, dachte ich so, hä, das macht keinen Sinn, dachte ich, also, das kann nicht sein. Aber es macht doch Sinn, letztendlich, weil...
Er lebt ja in der Zukunft.
Er lebt in der Zukunft und deswegen hat die Waffe einfach fehlgefeuert in diesem Moment und hat halt Glück gehabt. Und dadurch, dass jetzt der Noah... dem Jonas sagt, du kannst dich gar nicht umbringen, vergiss es, denkt sich der Jonas wahrscheinlich, okay, dann versuche ich es halt auch nicht mehr. Und deswegen lebt er halt. Aber es hat sich am Anfang so angefühlt, als ob diese Waffe aus Prinzip nicht feuern kann. Weil sie kann schon feuern. Sie hat halt einfach nur in diesem Moment zufällig nicht gefeuert, als er sich die an den Kopf gehalten hat. Aber
ja, das war
cool, ja.
Gut gemacht, dass eben der Noah dann doch schießen konnte, dass er das gezeigt hat, dass die Waffe geht. Aber für mich sah es trotzdem so aus, als wäre er kurz vorm Sterben gewesen bei dem Strick. Aber vielleicht ist ja genau das, weil der Noah dann reinkam, auch dieses Ding, du kannst nicht sterben, weil ich bin ja hier reingekommen zur rechten Zeit und so.
Ja, aber ich finde, wenn man diese eigener Wille oder Schicksal oder was ist vorbestimmt, was nicht, Frage aufmacht, es finde ich Claudia vor allem in der dritten Staffel so der Schlüssel so ein bisschen, weil, also wenn ich es richtig verstanden habe, so habe ich es mir zumindest erklärt, war es so, dass Claudia in dem Moment, in dem sie gecheckt hat, ja okay, geil, Regina lebt, aber die kämpft die ganze Zeit gegen ihren Krebs und das ist nicht das Leben, was ich mir für sie wünsche, und in dem Moment bricht sie ja irgendwie da aus diesem ewigen Kreislauf und findet dann den Ursprung mit der Ursprungswelt und leitet dann den Rest in die Wege. Also man könnte vielleicht sagen, dass alle Charaktere schon nach ihrem Willen handeln, aber dieser Wille folgt halt, es ist halt Teil dieses größeren Plans, dieses Zyklus, der immer wieder stattfindet. Und Claudia, die hat halt auch ihren eigenen Willen, die ist dadurch motiviert, Regina zu retten, ihren Leben zu ermöglichen. Und dann dadurch, dass sie dann aber erkennt, okay, das ist nicht das Leben, was ich mir für sie wünsche, bricht sie aus diesem Plan aus und ihr eigener Wille geht dann in eine andere Richtung sozusagen. Also so habe ich mir das so ein bisschen erklärt. Weil ich finde durchaus, dass alle nachvollziehbar aus einem eigenen Willen handeln, aber dieser eigene Wille, der existiert in unterschiedlichen Kategorien. Also einmal in dieser Plan-Kategorie und einmal in dieser wirklich freier Wille-Kategorie.
Ja. Stimmt, und in Staffel 3 war es halt mehr dieser Plan, der halt zu Ende geführt werden sollte. Außer bis dann, ja, sorry.
Ja, ich glaube halt vor allem, weil sie weiß, dass ihre Tochter auch auf jeden Fall in der anderen Welt existieren wird, weil sie auch wusste, wer der Vater von ihrem Kind ist. Weil das war ja die ganze Zeit nicht klar, ob es jetzt doch Tronte ist, aber war es ja dann nicht. Und dadurch dadurch kam sie doch auch irgendwie drauf, dass es eine Ursprungswelt irgendwie geben muss.
Das frage ich mich halt auch. Also
existieren einfach.
Ja, ein kurzes Off-Topic, was jetzt nichts mit Freiwillen zu tun hat, aber woher wusste denn Claudia, dass Regina in der Ursprungswelt nicht an Krebs erkranken wird?
Ich finde das so ein bisschen Lucky Guess.
Ja.
Also stimmt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich bin mir
sicher, also als ob das einfach so der Fall sein muss, dass da nicht in Krebs, dass da nicht in Krebs erkrankt.
Vielleicht liegt es auch am AKW durch diese Abfälle, dass sie deswegen Krebs bekommen hat. Die waren ja die ganze Zeit irgendwie in der Stadt rumgelegen.
Das wäre eine gute Theorie, stimmt, ja.
Und dadurch,
dass aber das wäre ja schon echt ein Lucky Guess, weil es ja nicht so, dass jetzt Krebs so eine seltene Sache ist, die man nur bekommt. Unter einem Atomkraftwerk lebt, keine Ahnung.
Aber das kann sein.
Ja, nee, an sich, wenn sie es so erklärt hätten oder wenn sie irgendwie eine Krankheit hätte, die halt dadurch hervorgerufen wurde, durch diesen Loop, dann wäre es eine coole Sache gewesen, aber...
Ja, das wird auch nicht erklärt.
Ja. Stört mich jetzt auch nicht so krass, ehrlich gesagt, aber ist halt so eine kleine Sache. Ich habe noch andere Sachen, die ich mir nicht erklären konnte, aber da kann man ja vielleicht... zum Beispiel eine Sache, wir haben ja zwei Parallelwelten, A und B, und ich fand es einfach krass, wie ähnlich sich diese Welten waren, obwohl so viele Charaktere darin nicht existiert haben.
Ja, ja.
Das hat mich irgendwie gestört. Also wie kann das sein? Es gibt diese eine Stelle, wo Jonas und Martha miteinander sprechen. Also Jonas aus Welt 1 und Martha aus Welt 2 sprechen miteinander. Und Jonas erzählt dann Martha von wegen, ja, ich kenne dich ja eigentlich aus meiner Welt. Und weißt du nicht damals, dass wir da im Sandkasten gespielt haben und du hast geweint? Ich habe es paraphrasiert. Er sagt irgendwie sowas ganz Spezifisches. Und Martha denkt sich, wow, wie kann er das wissen? Er war ja gar nicht da. Wie können sich diese beiden Welten überhaupt so ähnlich gewesen sein, dass solche kleinen Events in beiden Welten koexistieren und nur Jonas nicht dabei ist? Also jeder, der Butterfly-Effekt kennt, der weiß ja, dass ganz kleine Sachen die Realität, den zeitlichen Verlauf unglaublich beeinflussen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt Sandro sagt, hey, wie wär's mit einer neuen Karriere oder so. Einfach so ganz normal. Und dann ist vielleicht in 10 Jahren später Sandro plötzlich Bundeskanzler. Keine Ahnung. Also diese Potenzierung von neuen Möglichkeiten. Und dennoch waren Welt A und Welt B sich so ähnlich, außer diese kleinen Änderungen, wie das Wöller jetzt plötzlich keine Hand mehr hat, aber dafür ein Auge verloren hat oder andersrum.
Aber
das war nicht ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Also es gab noch andere Änderungen, aber es war trotzdem alles so ähnlich und konstruiert ähnlich.
Ja, vielleicht, also gut, ich denke, das sind so ein paar Dinge, an die muss man irgendwie eine bestimmte Moral oder so ein bestimmtes Ding glauben, dass die Welten darauf ausgelegt sind, möglichst ähnlich zu sein, weil sie sozusagen Replikate untereinander sind. Also dadurch, dass sie von einer Ursprungswelt stammen, dass diese Welten immer versuchen, so nah an dieser Ursprungswelt dran zu sein, wie sie können und sich deswegen auch gegenseitig bestimmen und auch gegenseitig zerstören.
Ja, wer die Serie das so erklärt hätte als Regeln, hätte ich damit auch kein Problem bestimmt. Noch, also gerade wenn es jetzt so um Ursprungswelten geht, es wird ja diese Quantenmechanik erklärt. Habt ihr schon mal was, ich weiß nicht, soll ich das jetzt ausführen? Kennt ihr den Doppelspaltversuch? Das ist ein klassischer Versuch, also ein Versuch, der wirklich durchgeführt werden kann. Das ist keine Theorie, sondern es ist wirklich messbar. Der Doppelspaltversuch beweist mehr oder weniger, dass es diese Parallelwelten, diese verschiedenen Zustände zumindest auf Quantenebene gibt, tatsächlich. Und zwar, du hast eine Wand, in der sind zwei Spalte drin. Also einmal rechts ein Spalt, einmal links ein Spalt. Hinter dem Spalt befindet sich eine Wand, eine Leinwand, wo Photonen drauf gefeuert werden. Also hinter dem Spalt befindet sich eine Leinwand und vor dem Spalt befindet sich ein Photonenschussgerät oder was weiß ich, sowas in die Richtung. Wenn du jetzt normalerweise ein Teilchen abfeuerst gegen diese Spaltwand, wird ja das Teilchen entweder durch den linken oder durch den rechten Spalt gehen, wie sich halt ein Teilchen normalerweise verhält, und wird dann letztendlich hinten auf der Leinwand auch da auftreffen, wo es die Spalte mehr oder weniger vorhersagen, also entweder links oder rechts davon. Ist logisch bis jetzt, oder?
Ja.
Könnt ihr folgen? Mhm. Und wenn du jetzt ganz viele, zum Beispiel du würdest jetzt das Experiment mit Tennisbällen machen oder mit Paintballbällen, umso besser, dann würdest du letztendlich nach 100 Schüssen auf der Leinwand zwei Spaltmuster hinten haben, die genau da sind, wo sich diese zwei Spalte befinden. Also der Paintballball geht entweder durchs linke oder durch den rechten Spalt. Das Ding jetzt ist aber mit Quantenteilchen, dass die sich nicht verhalten wie Paintbälle, sondern wie eine Welle. Das heißt, die Quanten, die gehen gleichzeitig durch das rechte und durch das linke Loch. Gleichzeitig. Das Teilchen geht durch beide Löcher. Und deswegen entsteht hinten auf der Leinwand entstehen keine zwei Striche als Muster, sondern eine Welle. Und das ist absolut verrückt. Und das Verrückteste daran ist, dieses Teilchen, wenn du versuchst es zu messen, durch welchen Spalt es denn geht, ob es durchs linke geht oder durch den rechten Spalt geht, wenn du das misst, dann entscheidet sich das Teilchen für einen Spalt und verhält sich wieder wie ein normales Teilchen. Das heißt, die Quanten, die verhalten sich, die existieren in ganz vielen Parallelwelten, in denen sie einmal durch hier Spalt rechts gehen oder Spalt links oder durch beide gleichzeitig oder durch gar keins, alle Sachen, die möglich sind. Und erst wenn du versuchst, es zu messen, entscheiden sie sich für eine Realität. Und der Gedanke dahinter ist jetzt wieder der gleiche wie bei Schrödingers Katze. Wenn sich die Quanten in ganz viele verschiedene Realitäten aufsplitten, dann macht das vielleicht der Makrokosmos auch so. Dann haben wir eine Realität, in der das Quantenteilchen beim Doppelspaltexperiment durch den rechten Spalt ging, beim anderen ging es durch den linken Spalt, und alle Realitäten sind dann mehr oder weniger koexistent davon. Jetzt das Problem mit Dark, was ich damit habe. Also um wieder zurück zu Dark zu kommen. dieses Quantending, das wird ja in diesem Schlupfloch, in dieser Sekunde wird es ja auch so erklärt, dass während diesem Schlupfloch alle Möglichkeiten offen sind, weil Kausalität nicht mehr da ist. Letztendlich müsste bei diesem Schlupfloch, da müssten sich ja Tausende von Realitäten, Milliarden, Myriaden von Realitäten abspalten. Und nicht nur eine oder zwei oder so. Das heißt, du hast am Ende eigentlich theoretisch Milliarden von verschiedenen Parallelwelten, die sich oft überhaupt nicht unterscheiden nach irgendwelchen Sachen, die du sofort erkennen kannst, sondern so minimal anders sind, dass vielleicht einfach nur ein Photon anders platziert ist oder so. Aber das ist halt der Grundgedanke dahinter. Und deswegen finde ich es auch komisch, dass sich in Dark so wenig Welten abspalten, also nur zwei am Anfang, und sich diese zwei Welten dann auch noch so unglaublich ähnlich sind. Also wenn die Serie Dark schon die Quantenmechanik damit einbezieht, dann haben sie es hier sehr halbherzig gemacht, meiner Meinung nach, und nicht so wissenschaftlich. Ja. Zumindest so nach meinem Verständnis. Ich bin auch kein Wissenschaftler, aber ja, ich habe...
Also, vielleicht hilft es ja, wenn man Dark nicht als mehrere Paralleluniversen sieht, sondern Dark als eine. Als eine verschickte Realität. Also die sind zwar ähnlich zueinander, das bedeutet nicht, dass dieses Dreiecksgespann nicht noch 10.000 Mal in anderen Parallelwelten passiert. Das heißt einfach nur, dass das an sich ein geschlossener
Prozess ist. Triketta.
Nicht passt.
Ja. Sie nennt es ja die Triketta, ja.
Ja, und das halt durch den Menschen zugeführt wurde und nicht durch Physik. Und dadurch wird das halt bedeuten, dass die einfach nur parallel nebeneinander laufen, aber man das halt auch ändern kann in einer Art und Weise, indem man das halt einfach nur als einzelnen, als ein einzelnes Etwas sieht.
Stimmt, allerdings haben sie dann auch in Folge 6 oder 7 war es, da wo du diesen, diese Talk, die, nicht Talkshow, sondern diese 80er Jahre Wissenschaftsshow siehst, da sagt er dann irgendwann diesen Satz, was wäre es, wenn es wirklich koexistierende Parallelwelten gibt und wie viele wären das dann überhaupt? Und ich denke schon so, wow, jetzt kommen bestimmt hier Tausende von verschiedenen Welten. Aber letztendlich sind es dann halt nur ganz wenige, die auch nur dann entstehen, wenn jemand in der Zeit zurückreist und in diesem Apokalypse-Schlupfloch irgendwas ändert. Aber letztendlich, wenn er etwas in diesem Schlupfloch ändert, kann es da ja auch zu Milliarden verschiedenen Weisen theoretisch ändern.
Aber also, vielleicht meint er damit doch...
Aber
weiß nicht, ob er das damit meint. Also,
ja,
er hat
gar nicht
selbst verstanden, was er da getan hat. Also,
ich messe die Serie jetzt gerade auch vielleicht an einem Standard, der nicht unbedingt hier gerechtfertigt ist. Es ist immer noch eine fiktive Serie und die Seriemacher stellen ihre eigenen Regeln auf. Das ist auch alles okay. Ich hätte mir nur selber halt gewünscht, weil die Serie sich selber diesen Standard setzt, wissenschaftlich zu sein und hier mit, hier, keine Ahnung, Diagrammen und so weiter, die du dir auf der Website anschauen kannst, dass es einfach diesen Fakt besser erklärt hätte, was es mit diesen Parallelwelten auf sich hat, wenn sie sie schon in die Serie reingepackt haben, am Ende von Staffel 3. Weil letztendlich gibt es ja auch zwei verschiedene Arten von Zeitreisen in Filmen und Serien oder in Fiction allgemein, nämlich die eine, wie Sandro vorhin gesagt hat, wo man die Realität, die Vergangenheit ändern kann, wie in Zurück in die Zukunft, und die, wo man sie Vergangenheit nicht ändern kann, wie zum Beispiel in Interstellar. Und Dark war immer ganz klar Zweiteres. Und jetzt ist es irgendwas dazwischen, wo keiner komplett durchsteigt. Warum? Das gefällt mir einfach selber persönlich nicht so gut.
Ja. Es ist halt eine Welt, die sich irgendwie selbst repariert wieder. Vielleicht kann man es auch einfach so sehen. Irgendwas, was kaputt war und wieder zusammengesetzt wird.
Da muss ich sagen, nicht
komplett rausgeht aus diesem Zeitreiseding, sondern das einfach wirklich als... Ja, als irgendwas Verwundetes sieht, was am Ende wieder heilt.
Das fand die Tumor-Metapher fand ich da ganz gut von Claudia. Das war metaphorisch zumindest cool erklärt, dass eben da dieser Knoten eine Art Geschwür ist und um das zu entfernen, muss man erst verhindern, dass es überhaupt wächst. Also das war ganz cool, ja. So viel zur Quantenmechanik.
Ach, jetzt haben wir das Thema sehr gut erklärt bekommen. Von unserem Hobbyphysiker?
Ja, ist tatsächlich Hobbyphysiker. Also wenn jetzt hier ein richtiger Physiker zuhört, sorry.
Ja, aber wir sind ja in erster Linie Filmkritiker und wir schauen die Serie aus dieser Sicht und sind beim nächsten Punkt angelangt. Große Kontraste in der Serie. Adam und Eva, Schatten und Licht und so weiter. Was ist euch da in Erinnerung geblieben und was fandet ihr gut und vielleicht nicht so gut?
Was ich nicht so gut fand, war, dass ich dieser Satz Licht und Schatten auch irgendwie so 30 Mal gesagt oder so, glaube ich. Es war irgendwie so, es war da ein bisschen kitschig fast schon, so diese Darkish-Sachen. Also mich hat lange Zeit gestört, dass die Serie so in dieses hell, dunkel, gut, böse Muster, ein bisschen verfällt, aber dann hat sie es ja in der letzten Folge dann doch noch aufgelöst und gesagt, hey, es ist kein Dualismus. Also wir Menschen denken immer gerne in Dualismus, aber es ist keiner, es gibt noch eine dritte Welt. Das war out of nowhere, mehr oder weniger, du konntest es überhaupt nicht prognostizieren, aber es war ein ganz cooler Twist. Dazu noch eine ganz kurze Sache von mir, was ein guter Twist ist und was nicht. Eigentlich finde ich Twists dann
am aus besten, deiner Sicht ein guter Twist ist.
Ja, aus meiner Sicht ein guter Twist finde ich dann am besten, wenn man sie theoretisch vorhergesagt hätte können. Also wenn du denkst, aha, ja, warum habe ich das nicht gleich gesehen? Klasse, natürlich, hier ist das so passiert. Aber dieser letzte Twist, dass es eben noch diese Ursprungswelt gibt durch diese Maschine von Tannhaus, das hätte man nicht wissen können, weil es einfach nirgendwo platziert wurde. Da.
Also, aber eigentlich also natürlich, es ist schwierig, eine dritte Welt noch vorherzusehen, aber im Grunde dreht sich Dark ja ständig um die Zahl 3. So. Ja. Also es gibt 3 Staffeln, es gibt 3 Zeitebenen. Wieso soll es dann plötzlich nur 2 Welten geben? Also, rein theoretisch hätte man es vorhersehen können. Das ist, ich gebe dir vollkommen recht, das ist weiter weg als die anderen Sachen. Aber an sich passt diese dritte Welt gut in diese Logik und diese Dreier-Logik, die die Serie am Anfang schon aufwirft, rein.
Auch immer diese 3 Charakter, jung, mittel, alt und so.
Genau.
Ja, das stimmt schon. Dieser Symbolismus war cool und durchweg vorhanden. Ja, wie gesagt, also ich fand den Twist jetzt nicht schlecht. Also er hat mich jetzt auch nur nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr so gedacht, wow, es gibt noch eine dritte Welt? Keine Ahnung.
Nee. Ich hab nur gedacht, ich fand es ziemlich smart, dass die diese dritte Welt nicht über 3 oder 4 Folgen nochmal eingeführt haben, weil sie das haben sie in der zweiten Welt gemacht. Und die erste Welt haben sie über, sag ich mal, 3 Folgen eingeführt, die zweite über ein paar Folgen und die dritte über, glaub, eine Folge. Und das fand ich ziemlich gut gelöst, dass sie sich nicht wiederholt haben und so in die Richtung, ja, das kennt man eigentlich schon, warum zeigt ihr das nochmal? Das fand ich ganz gut. Ich habe erst gedacht, finde ich ein bisschen schwierig, so schnell jetzt auf einmal eine dritte Welt rauszaubern, aber dann fand ich es eigentlich wieder ganz gut gelöst eigentlich.
Man merkt ja auch, dass es durchgeplant ist.
Ja, also, auf jeden Fall.
Deswegen, die dritte Welt hätte gar nicht fehlen können. Ja. Sonst wäre das komplett anders aufgezogen worden.
Das ist halt auch eine Sache, das ist auch eine krasse Sache, oder? Wenn man von vornherein sagt, es gibt nur 3 Staffeln, obwohl die Serie ein weltweiter Hit ist, die hätte man locker, auch egal ob sie jetzt gut ist oder schlecht, hätte locker noch 3 oder 4 Staffeln Erfolg gehabt, weil sie halt so einen Hype hat. Aber dann so immer noch dem Plan nachzugehen, nach 3 Staffeln, wo man nach der ersten Staffel schon gesehen hat, was für ein Erfolg die Serie ist, finde ich schon ziemlich gut.
Finde ich echt auch gut,
Aber immer ein gutes Zeichen eigentlich, dass sie dann da auch nicht von ihrem ursprünglichen Plan abweichen, weil das zeigt dann, dass sie sich eher ihrer Geschichte verpflichtet fühlen, die sie erzählen wollen, als irgendwie den Dollar Signs, die Netflix dann wieder mal rüberschiebt.
Ja. Sag du?
Nee, gerade nur die Sachen, die geplant waren und die nicht. Also, dass 3 Staffeln geplant waren, das ist Fakt, das ist so. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese ganze Geschichte mit den Parallelwelten wirklich so geplant war.
Doch, ich
glaube schon. Ich weiß nicht, es hat sich so am Ende von Staffel 2 so ein bisschen angefühlt wie eine künstliche Umleitung, um dann letztendlich in Staffel 3 nicht in die Falle zu laufen, dass das Ende einfach sehr trostlos wird, weil sie halt keine, vielleicht doch nicht gescheiten Schluss für diesen Zyklus finden, der emotional dich wirklich befriedigt sozusagen, weil einfach alles nihilistisch ist und alles ist schon so, wie es passiert ist und es gibt kein Entkommen. Also deswegen glaube ich, das war vielleicht so eine dramaturgische Entscheidung, die sie getroffen haben am Ende von Staffel 2. Hey, wir müssen, glaube ich, noch diese Parallelwelten einfügen, damit wir doch etwas ändern können in dem Zyklus und doch noch dieses emotionale Ende bekommen können am Ende. Weil ich glaube, das Ende hatten sie schon im Kopf, dass sie sowas in diese Richtung machen wollen, sowas bittersüßes, trauriges.
Ich glaube, ich musste da widersprechen, weil sonst hätte zum Beispiel der Charakter Claudia keine Sinnhaftigkeit gehabt. Weil nur, also Eva ist die Person, die macht, dass das alles sich wiederholt. Und Adam spielt ihr immer wieder in die Hände. Claudia war halt dabei und hat im Endeffekt nichts anderes gemacht, als jetzt ihn da rauszuführen. Sonst hätte man Claudia nicht gebraucht.
Das stimmt, allerdings wusste man ja in den ersten 2 Staffeln noch überhaupt nicht, was Claudia eigentlich macht.
Ja,
also
genau.
Da hätte man hätte auch Claudia theoretisch umschreiben können in einen anderen Charakter, der irgendwas anderes, ein anderes Ziel verfolgt, theoretisch.
Also es geht bei ihr ja wirklich um den dritten Ausgang. Also, wenn man mal drüber nachdenkt. Regina lebt.
Ja, aber ich meine, diese Hints, die gab es halt in Staffel 1 und 2 noch nicht, dass es ihr darum geht wirklich, sondern sie war immer so dieser mysteriöse Charakter, wo niemand genau weiß, was will sie eigentlich, sie beeinflusst die Sachen. Aber wie gesagt, man hätte diesen Charakter auch anders benutzen können, theoretisch, für andere Zwecke, die sie dann letztendlich erfüllen. Also aber ich verstehe, was du meinst eigentlich. Also bis Staffel 3 war ihr Charakter nicht zielgetrieben.
Burn.
Also ich glaube...
Okay, no shade on Claudia.
ist da keine Kritik. Also sie ist der beste Charakter in der Serie. Fast schon.
Ja, ohne sie wäre... Nicht am Ende dieser wunderschöne Moment gewesen mit der Nahaufnahme auf die Augen.
Ja.
Ich fand Ulrich in der ersten Staffel sehr gut zum Beispiel. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass das ein unglaublich gutes Schauspiel war von Ulrich. Ich glaube, man muss da immer differenzieren. Also in den ersten zwei Staffeln, Claudia war da, sag ich mal. Aber die ist halt jetzt in der dritten Staffel präsent im Kopf, dass sie gut war. Aber die erste Staffel war zum Beispiel halt, wie gesagt, Ulrich grandios.
Da hat man auch
weltweit in den Kritiken von wer ist Ulrich, also wer ist der Schauspieler und so weiter. Das weiß ich noch ganz genau. Deswegen muss ich da ein bisschen muss man das, glaube ich, pro Staffel sehen. Eine Sache, ich glaube trotzdem, dass es von vornherein alles geplant ist, wegen diesem Triketta-Zeug. Ich weiß auch noch, ganz am Anfang habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt drei Zeiten. Ich weiß nicht mehr, wann das etabliert wurde. War das in der dritten Folge oder vierten? Ich weiß nur noch in diesem Pre-Screening, Enos, ich weiß nicht, ob du das Gleiche empfunden hast. Ich fand die ersten zwei Folgen Dark in diesem Pre-Screening, ja, die waren so, okay, was ist das jetzt wieder, eine deutsche Serie, guter Versuch. Und die dritte Folge, zum Glück kam noch die dritte danach, die hat richtig reingehauen. Und dann konnte man eigentlich nicht mehr loslassen. Und ich weiß nicht, ob die dritte Folge die war, wo dieses Triketta-Zeug auch etabliert wurde. Und
so früh.
Ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall in der ersten Staffel. Und deswegen glaube ich, oder habe ich damals gedacht, okay, Triketta, drei Zeiten, es wird jetzt irgendwie mit drei, obwohl ich gar nicht wusste, dass es drei Staffeln gibt, aber irgendwas mit drei sein. Irgendwie wird man vielleicht in jeder Staffel jetzt eine andere Zeit entweder etablieren oder man sieht es aus der anderen Zeit alles, dann sieht man in der zweiten Staffel aus der Zeit das Ganze und so oder so in die Richtung habe ich schon damals gedacht. Deswegen glaube ich, auch bei dieser Komplexität, mein Gott, wir haben so viele Charakter, die mussten alle gecastet werden. Ich glaube sogar, dass das Casting an das Casting schon sehr lange gedacht wurde, dass man halt von dem Helge drei Versionen braucht, von dem drei, das sind ja immer drei. Und ich glaube, da wurde alles vorher geplant. Und das eine, was da noch zu... ein Argument dafür spricht, ist, dass dieser Regisseur Baran Bo-Oda auch damals sogar den ersten Netflix-Anruf abgelehnt hat, weil er gesagt hat, dieses Drehbuch, das ich jetzt gerade da habe, das möchte ich nicht machen, finde ich nicht so gut, aber ich habe ein anderes und das war Dark. Und ich glaube einfach, dass es von vorne bis hinten schon geschrieben wurde, bevor die erste Klappe geklappt hat. Keine Ahnung. Ja, deswegen, aber gut, vielleicht verrät er das irgendwie in dem Interview, aber ich glaube, wir kommen zu keiner Lösung in dieser
Frage. Wir können es ja nicht wissen, wir können es
ja
nur
anpassen. Ja, letzter Punkt schon, dieser Part mit dem Fragezeichen. Also diese ganze Serie hat ja sehr, sehr viele religiöse Referenzen, sage ich mal. Sei es angefangen von sehr klaren Referenzen von einem Pfarrer mit Kirche, Friedhof und so, bis zu natürlich diese ganze Part mit dieser Kette, ja, und viele weitere. Und auch dieses Ganze, was so immer drumrum schwirrt, ja, dass man halt keinen eigenen Wille hat, dass vielleicht jemand da oben ist und alle lenkt und so weiter und so fort. Und vielleicht genau deswegen ist auch diese dritte Welt vielleicht so diese Lösung, die dann wieder rausbricht oder eben genau in diese Schiene reingeht. Ich habe noch keinen genauen genauen Schluss für mich da gefunden, ob diese Serie für mich vielleicht zu religiös ist, weil das mag ich eigentlich nicht, oder halt nicht. Wie seht ihr das?
Ich finde Dark ist nicht religiös in dem Sinne, dass sie irgendwelche Werte irgendeiner Religion vertritt und an den Zuschauer, die Zuschauerin weitergibt. Ich finde, Dark bedient sich, so wie super viele andere Filme und Serien, halt so gewissen biblischen Motiven, so zum Beispiel, dass das Paradies gibt, dass irgendwie alles irgendwo geplant ist, dann, wenn man sich das Alte Testament anguckt, endlos viele Bruder-, Geschwistermorde, Elternmorde und irgendwo auch, wenn man mal ehrlich ist, ein bisschen Inzest. Genau, und also ich finde, diese Sachen, die in der Bibel irgendwo vorkommen, die findet man in Dark und in vielen anderen Serien auch. Ich finde vielmehr, dass Dark halt so sich und dem Publikum philosophische Fragen stellt und dazu anregt, sich mit solchen philosophischen Fragen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, ja, gibt es eigenen Willen oder nicht? Kann ich meine Zukunft beeinflussen oder nicht? Also ist Dark für mich eher eine philosophische Serie, als dass sie eine religiöse Serie ist. Wohl wissen, dass es halt trotzdem diese biblischen Motive gibt.
Ich denke, was Dark eher zeigt, ist, dass Menschen dazu tendieren, Religion als irgendwas zu nehmen, was etwas erklärt. Oder dieser Wille danach, man möchte verstehen, warum was passiert. Aber man checkt nicht, dass man die sind halt gefangen in dieser Endlosschleife und versuchen sie in irgendeiner Art und Weise zu verstehen und können nicht ausbrechen und bleiben halt in diesen Mustern hängen. Wie jetzt zum Beispiel Adam und Eva, Licht und Schatten, whatever. Und checken nicht, dass es da noch mehr gibt. Was sie vielleicht auch erstmal gar nicht greifen können. Und das ist halt genau das, was Religion eigentlich ist. Es wurde eigentlich nur geschaffen, damit man irgendwas erklären kann, was man nicht verstehen kann. Zeigt es das, glaube ich, eher so der Hang dazu.
Letztendlich sind ja auch Adam und Eva nichts anderes als Propheten in diesem Sinn. Adam und Eva an sich in der Bibel sind keine Propheten, nennt man so nicht. Aber in der Serie sind es ja wirklich diese mächtigen Player, die so eine Gefolgschaft haben und denen genau sagen, was sie zu tun haben. Und wenn sie das tun, dann versprechen sie ihrer Gefolgschaft, dass sie die Erleuchtung erhalten oder das Paradies oder was auch immer. Und ich glaube, die Serie wollte einfach Adam und Eva als diese Propheten etablieren, damit sie Charaktere haben, die den anderen Charakteren vorschreiben können, was sie zu tun haben, damit halt dieser Loop aufrecht gehalten wird. Und an sich ist es auch einfach, ja, es ist halt ein cooles filmisches Mittel, muss man jetzt auch mal so sagen. Ja. Also nicht aus philosophischer Sicht, sondern aus filmischer Sicht macht es halt aus diesem Mystery-Faktor einfach immens höher, wenn du da diese ganze Zeitreisen-Thematik mit biblischen Elementen verknüpfst, ist einfach cool irgendwie. Also zum Beispiel dieser Altar, den man da immer sieht mit diesem Porträt von Adam und Eva, das immer weiter verkommt durch diese Zeitreisen. Hat schon was hergemacht.
Ja. Aber vielleicht, das habe ich mich ein bisschen gefragt, warum ist Noah Noah? Ich habe echt versucht, so dieses mit der Arche Noah zu verbinden, dass er irgendwie Leute...
Ist das nicht ein Anagramm? Der heißt der eigentlich... Hanno Tauber. Und ich habe dann halt einfach gedacht, ist Han Noah halt ein Anagramm aus Hanno und er wird ja von Adam praktisch losgeschickt, um die Leute an den richtigen Platz zu bringen und sowas, sie zu beeinflussen. Also Noah, der biblische Noah, hat jetzt die Leute nicht an den richtigen Platz gebracht, er hat sie alle auf die Arche gebracht. Aber so, wenn man
was ja auch der richtige Platz ist, um...
So könnte man zum Beispiel erklären. Genau. Und vielleicht ist das damit verbunden.
Also sagen wir so, er wollte ja retten, aber Adam wollte nie, dass er Leute rettet, sondern sie eigentlich ihr ins Verderben schickt. Das finde ich so ziemlich
verschickt. Aber Adam handelt ja aus der Denke, er schickt sie ja nicht ins Verderben, weil er denkt, geil, ich möchte ihr ins Verderben schicken. Er schickt ihr ins Verderben mit der Denke, das ist deren Erlösung. Er macht das nicht aus einem bösen Willen.
Und das Paradies ist das Nichts.
Genau.
Und da finde
ich. Das sage ich fast schon atheistisch. Das Paradies ist das Nichts. Ist.
Ja.
Atheismus sozusagen und nicht Religion. Das ist eigentlich auch lustig.
Da so fand ich übrigens, das Ende fand ich übrigens deswegen auch so stark. Also ich meine, mein gutes Ende. Nicht das Tischende. Fand ich deswegen auch so stark, weil eben absoluter Altruismus herrscht. Du hast zwei Menschen, die jetzt etwas verhindern, damit andere weiterleben, aber halt man selber ausgelöscht wird.
Das Martyrium, wie der Prophet. Sorry.
Finde ich ziemlich krass. Dieser Hintergrund, dass man seine ganzen Welten, also sein Leben aufgibt, der zwei Welten ja auch, für andere. Und wo sieht man das heutzutage noch? In unserer Gesellschaft muss man da lange suchen. Es gibt auf jeden Fall so Leute, aber trotzdem in so einer unglaublich wichtigen Position sucht man lange, die halt, sag ich mal, so eine Macht haben, selber zurückzustecken, damit andere es besser haben. Deswegen fand ich das ein sehr gutes Ende. Und auch deswegen fand ich halt, das danach hat es alles so ein bisschen abgeschwächt. Vielleicht habe ich das Argument vorhin auch vergessen zu sagen. Es fällt mir jetzt gerade halt wieder ein. Deswegen fand ich das danach halt auch nicht so gut. Aber brauchen wir nicht mal nochmal reden. Ich habe, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Habt ihr noch zu dem Punkt was?
Nö.
Dann würde ich sagen, wir sind bei knapp über 2 Stunden angelangt. Wir haben zu einem Ende gefunden.
Ich habe eigentlich noch eine Sache, die ich gerne sagen würde.
Dann mach das gerne.
Inzest ist nicht okay.
Ja.
Nein. Einfach nein. Martha ist die Tante. Macht es nicht romantisch. Okay.
Ja.
Ja. Shoutout an eigentlich war das ja am Ende auch gar keine Romanze, wenn man ganz am Ende Martha und Jonas sich auflösen sieht. Im Prinzip kennt die Martha den Jonas ja kaum.
Außerdem sind die ja aus verschiedenen Welten. Das sind die ja keine.
Ja, meine ich ja.
Die haben die gleichen Gene.
Aber und die zwei sind doch nicht.
Weißt du, dass sie die Tante
aber nicht,
ist?
Ja, aber nicht. Nicht nicht in zwei verschiedenen Welten, weil da heißt ja der Jonas nicht. Oder habe ich
also
das
ich würde
verpasst?
Sagen, ich find, würde sagen, Jonas und Martha aus Welt 1, da müssen wir ja nicht diskutieren, das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber Jonas und Martha.
Höre ich da eine Akzeptanz?
Nein, absolut gar nicht. Dass ich das jetzt hier nochmal klar
habe. Unsere Gene passen perfekt zusammen.
Ja. Aber Jonas aus Welt 1 und Martha aus Welt 2. Ich weiß halt nicht genau, wie da die genetische Lage so ist, aber technisch gesehen sind die nicht verwandt, weil die nicht aus derselben Welt kommen.
Sie sind genetisch.
Ja, aber sie sind nicht aus derselben Welt.
Ja, aber stimmt. Ich glaube, Sophie hat recht, weil der Jonas hat ja von einer Welt die Gene von der Martha. Ich weiß, ja, wohl eigentlich stimmt es ja.
Gensequenzen sind noch dieselben.
Aus der anderen Welt, also nein.
Wir klären das, wir sagen einfach, Inzest ist doof.
Der Podcast heißt nicht Dark Kritik, sondern Dark Incest ist bad.
Und du?
Gut, ich glaube, wir sind dann zu einem Ende gekommen und ich würde jetzt mal behaupten, oder anders gefragt, Kayvan, du warst die kritischste Stimme am Anfang. Konnten wir dich zu einem besseren Urteil führen oder nicht?
Ja, keine Ahnung, ich spüre halt die Logik des Endes immer noch nicht so. Also wahrscheinlich gibt es sie, ich habe es nur nicht verinnerlicht. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich in meinem Kopf so diese festen Vorstellungen von Quantenmechanik und Zeitreisen aus Filmen habe und es ist irgendwie anders, keine Ahnung. Die Serie hat mir die Sachen nicht gut genug erklärt. Letztendlich, die Serie muss nicht alles erklären, das ist richtig. Also vieles sollte auch offen zur Interpretation gelassen werden, aber es hat mich dann letztendlich doch gestört, dass ich den ganz großen Reveal am Ende immer wieder in Frage stellen muss, ob das wirklich nach den eigenen Regeln, die sich die Serie aufgestellt hat, so wirklich umsetzbar ist. Es gibt bestimmt, ja.
Ich glaube, es gibt bestimmt irgendwelche Physiker, die die Serie gesehen haben und darüber einen Blogbeitrag geschrieben haben.
Hundertprozentig.
Das glaube ich wirklich, weil ich habe irgend so im Hinterkopf, dass ich das zur zweiten Staffel schon mal gesehen habe. Ich weiß nicht, aber da kannst du bestimmt ein paar Antworten finden.
Es geht ja nicht nur um die Physik, es geht mehr oder weniger um die eigenen Regeln, die sich die Serie selbst aufstellt. Die können machen, was sie wollen. Sie müssen es halt nur etablieren und erklären. Und ich habe das Gefühl, dass einfach Staffel 3 sehr oft die Regeln ein bisschen gebrochen hat oder nicht mehr so sorgfältig mit diesen Zeitparadoxen umging wie in Staffel 1 und 2. Und mich hat auch gestört in Staffel 3, dass eben sehr, 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 sehr viel erklärt wurde die ganze Zeit und du dennoch nicht ganz dahinter gestiegen bist, bis ganz zum Schluss und diese Webseite nötig ist, damit du durchsteigst und so weiter. Fazit, es ist ein mega, mega geiles Gedankenexperiment an sich. Es ist auch komplett in sich geschlossen, eine mega Serie. Es gab geile Momente in Staffel 3, es gab geile What-the-fuck-Momente. Von der Inszenierung wirklich hier hands down kann man nichts anmerken. Also es ist Perfektion, auch von der Atmosphäre. Wie gesagt, meine Mankos sind erstens die innere Logik, die Dialoge zum Teil und wie die Serie mit den Erklärungen umgeht und so weiter. Das
alles klar.
Also ich immer noch Fazit gut, aber nicht mehr so geflasht wie nach Staffel 1 und 2.
Dann machen wir doch mal weiter bei Sophie. Was ist dein absolutes Endfazit auch nach diesem Talk jetzt? Was sagst du zur Staffel 3 allgemein und wie ordnest du die in deinem absolut bisherigen Serien- und Filmleben ein?
Ich bleib dabei, dass ich die Serie super finde. Und ehrlich gesagt habe ich mich von Anfang an davon distanziert, mich zu arg zu verfolgen. Also ich bin von dieser Logik hinter den Zeitreisen, habe ich mich möglichst entfernt, weil ich keine Lust hatte, dass es mir im Endeffekt das kaputt macht. Und also, okay, waren deine Einwände auf jeden Fall. Also hast auf jeden Fall teilweise da noch mal mehr die Gedanken drüber gemacht. Aber mit meinen kleinen Erklärungen, auch wenn sie nicht in der Serie vorkommen, I'm very happy.
Ja, das ist ja auch voll okay. Also wie gesagt, die Drehbuchautoren haben sich bestimmt auch was wirklich dabei gedacht. Sie haben es einfach nur für mich nicht so rübergebracht. Oder sie hätten ihre eigenen Regeln da besser erklären sollen.
Ja, ich habe auch so eine Tendenz dazu, die Dinge für mich selbst dann so hinzudrehen, dass das irgendwie passt.
Ich und eigentlich auch.
War ich eigentlich immer ganz angenehm bei Serien.
Bin ich auch bei dir, nur war bei Dark immer der Spaß bei mir an der Serie, dass ich eben diese Zeitreisen auseinandernehmen kann und dann denke, ja, geil, perfekt, so logisch, dass es passiert. Und das habe ich bis jetzt bei Staffel 3 noch nicht.
Gut. Enos, schieß los.
Also erstmal bin ich extrem dankbar, dass ich jetzt mit Leuten über diese Serie reden konnte, weil alle meine Freunde, die sind irgendwie noch nicht so durch die Serie durchgeprescht wie wir jetzt. Und ich frage die ganze Zeit, ja, hast du die Staffel zu Ende geguckt? Hast du die Staffel zu Ende geguckt? Weil man so einfach so viel sagen kann und diskutieren möchte. Deswegen erstmal cool, dass wir diese Möglichkeit hatten. Und ich finde es auch schön, da mal so andere Blickwinkel kennenzulernen, weil also ich neige da sehr dazu, wenn eine Serie jetzt nicht komplett verkackt aufs Ende hin, wenn ich mal zu Game of Thrones gucke, dann bin ich da auch bereit, irgendwie so Logiklöcher zu verzeihen. Und deswegen finde ich es mal schön, zum Beispiel jetzt Kayvans Perspektive einfach zu sehen und sagt, ja, irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Und das macht dann auch Spaß, sich selbst nochmal damit auseinanderzusetzen, warum es für ihn jetzt keinen Sinn ergibt und ob ich mir da eine Lösung, eine plausible Lösung zu ausdenken kann oder entdeckt habe. Aber wenn ich jetzt noch so ein Fazit ziehen soll zu Dark, bleibe ich im Grunde dabei, was ich eingangs gesagt habe. Es ist für mich nach momentanem Stand die beste fiktionale Serie, die Netflix auf den Markt gebracht hat. Es war eine unglaublich schöne Reise mit den Charakteren. Auf einem technischen Level, hinter der Kamera, vor der Kamera, habe ich wirklich wenig bis gar nichts anzumerken. Und ich freue mich schon sehr darauf, irgendwie in, was weiß ich, einem Jahr oder zweien, alle Staffeln nochmal durchzugucken und dann vielleicht die ein oder anderen Stellen zu entdecken, wo ich dann sehe, ah krass, da haben sie schon irgendwie darauf hingewiesen, dass das und das passieren wird. Ich glaube, da so eine Serie hat extrem hohen Wiederschauwert, wenn man so sagen kann. Mhm. Ja, und von daher, ich mag Dark sehr gerne, mag es auch immer noch sehr gerne, bin zwar auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber sie haben auf einer sehr hohen Note aufgehört.
Sehr gut. Ja, ich kann mich eigentlich nur an euch, an euren Aus- oder euren Argumenten dafür und eventuell auch dagegen anschließen. Ich bin aber auch sehr, ja, traurig, dass die vorbei ist. Das sind, sag ich mal, es ist ja immer gut und schlecht, wenn eine Serie drei Staffeln hat. Jetzt gerade ist es schlecht. Und bin gespannt, wann das nächste gute Ding aus Deutschland kommt, was nur im Ansatz so gut ist. Wir haben zwar mit How to Sell Drugs Online Fast eine gute Serie, sag ich mal, aber es ist halt nochmal, muss man nicht drüber reden, ja. Deswegen bin ich mal echt gespannt. Ich glaube ja auch sogar, dass dieser Regisseur und auch diese Janche Friese, glaube ich, heißt sie, ja auch schon an der nächsten Netflix-Serie arbeiten. Deswegen mal gucken, was da kommt. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal dauern, auch wegen Corona und so. Ja, deswegen, ich bin auch gespannt, was ich in ein paar Jahren wieder entdecken oder noch weiter entdecken kann. Ich finde, Dark ist eine sehr gute Serie, wenn man schon alles kennt, sie nochmal durchzuschauen. Stichwort Spoiler. Ich bin ja immer einer, der absolut gegen Spoiler ist, sogar gegen Erwartungsspoiler, wo man halt sagt, oh, hammergeile Serie, es reicht mir schon als Spoiler. Und ich glaube, jetzt kenne ich die komplette Serie und jetzt freue ich mich, in einem Jahr oder in zwei diese nochmal durchzuschauen, weil einfach so viel Komplexes da war und ich wahrscheinlich sogar nach zwei oder dreimal sehen immer noch mehr verstehe.
Dann.
Ja. Ja, dann würden wir uns auf jeden Fall verabschieden. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mich mit euch dreien zum ersten Mal ein Vierer-Podcast. Ich hoffe, wir machen das bald mal wieder. Es kommt ja unter anderem ein sehr interessanter Film ins Kino. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen.
Ich sag keinen Namen. Ja.
Aber geht in die Richtung. Und mal schauen. Aber ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, auf YouTube, Soundcloud, Spotify, iTunes, unter 4001 Reviews, da findet ihr uns. Und auch die Kritik zu Dark kommt dann bald, oder?
Ja, also ich habe schon angefangen, aber ich habe mir einfach schwer getan, ein Endfazit zu ziehen, einfach weil ich halt noch diese inneren Konflikte hatte, was die Handlung angeht und was andere Sachen angeht. Und es hat, glaube ich, ganz gut getan, dass wir heute nochmal gesprochen haben und ihr habt mit Sicherheit auch meine Meinung in gewisser Weise ein paar Prozent verbessert,
okay. So sagen. Ja, dann kommt die schriftliche Ausarbeitung also auf unserer Webseite 4001series.de.
Weißt du was, ich mache euch noch einen Screenshot von dem Baum, den ich vorhin malen wollte.
Ja, mach's in die Kritik rein.
Ja.
Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und Na, einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
So, das war's. Das war unsere lange und ausführliche Diskussion zu dem Thema Dark, zur Serie Dark, zum Serienfinale von Dark. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir hatten mega viel Spaß, mal mit unseren Kollegen von 4001 Reviews einen Podcast aufzunehmen. Nochmal danke für die Möglichkeit, dass das zustande gekommen ist. Danke für die Orga und die technische Umsetzung auch. Wenn ihr sagt, boah, das fand ich so cool, das möchte ich nochmal hören, aber gerne mit Bild, dann findet ihr diesen Podcast auch auf YouTube mit Bild und ihr könnt uns dabei ja mehr oder weniger live zusehen oder aufgenommen zusehen, wie wir über die Serie sprechen. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Reinhören. Checkt auf jeden Fall alle Kanäle von Kopfkino und 4001 Reviews aus. Und wir hören uns dann demnächst mit einem neuen spannenden Thema aus der Welt, Filme, Serien und ja, Bewegtbildunterhaltung. Eine schöne Woche euch und bis dann.